Herr Jesus Christus, wir möchten dich preisen, dass du lebst, dass du da bist, dass du uns dein Wort geschenkt hast, dieses kostbare Wort, auf das unser Glaube sich vollkommen verlassen darf. Und so bitten wir dich, segne diesen Nachmittag, segne unser Bibelstudium, schärfe du unsere Sinne, hilf uns, dass wir dein Wort erfassen, aber auch umsetzen können in unserem Leben. Werde du uns durch dein Wort wieder größer und herrlicher. Amen. Heute Nachmittag beschäftigen wir uns mit dem Buch des Propheten Habakuk. Ich beginne mit der Lektüre der ersten 5 Verse. Und zwar auf dem Skript, auf Seite 2 unten, habe ich meine Übersetzung des Buches Habakuk hinzugefügt. Und zwar ist das eine sehr wörtliche Übersetzung, noch wörtlicher als die Elberfelder. Und ich habe dabei darauf geachtet, dass die poetischen Verse sichtbar werden. Im Hebräischen ist auch dieses Buch, wie viele andere prophetische Bücher, ein Gedicht. Also Poesie in Versen abgefasst. Und das wird hier also sichtbar auch durch die Darstellung des Textes. Habakuk 1, Vers 1. Der Ausspruch, den Habakuk, der Prophet, geschaut hat. Bis wann, Herr, rufe ich, und du hörst nicht? Bis wann schreie ich zu dir Gewalttat, und du rettest nicht? Warum lässt du mich Frevel sehen, und schaust du hin auf Schlimmes? Ja, Verwüstung und Gewalttat ist vor mir, und Rechtsstreit ist entstanden, und Rechthaberei erhebt sich. Darum ist das Gesetz kraftlos, und hervor kommt niemals das Recht. Denn der Gesetzlose umzingelt den Gerechten. Darum kommt das Recht verdreht hervor. Seht unter die Nationen und schaut hin und staunt. Denn ich wirke ein Werk in euren Tagen. Ihr würdet es nicht glauben, wenn man es erzählte. Ich füge noch Vers 6 hinzu. Denn siehe, ich erwecke die Chaldäer, das grimmige und stürmische Volk, das die Weiten der Erde durchzieht, um ihn in Besitz zu nehmen, Wohnungen, die ihm nicht gehören. Bis dahin. Nun, wie bei jedem Bibelbuch, fragen wir zunächst einmal nach dem Zeitpunkt der Entstehung. Nicht wahr? In Vers 1 wird uns erklärt, der Autor ist Habakuk, der Prophet. Habakuk wird außerhalb seines Buches nirgends mehr in der Bibel erwähnt. Und es fällt uns auf, hier wird im Gegensatz zu anderen prophetischen Büchern nicht gesagt, unter welchen Königen von Juda oder Israel Habakuk gewirkt hat. Also wir müssen aus dem Buch selbst herausfinden, aus welcher Zeit es stammt. Einen ersten Hinweis gibt uns übrigens schon die Reihenfolge innerhalb der 12 Propheten, 12 kleinen Propheten. Denn wir haben beim Betrachten der vorigen kleinen Propheten genügend gesehen, dass diese Bücher eingeordnet worden sind in der Reihenfolge im Kanon der hebräischen Bibel, der hier auch der deutschen Bibel entspricht, und zwar geordnet nach zeitlichen Epochen. Zuerst haben wir Propheten aus der Zeit, als die Assyrer die Weltherrschaft hatten. Dann kommt die Zeit, als die Babylonier zur Herrschaft kommen. Und schließlich die letzten Propheten sind aus der Zeit nach der babylonischen Gefangenschaft, zur Zeit, als die Perser das Weltreich hatten. Und schon die Einordnung von Habakuk macht also ungefähr den Zeitabschnitt deutlich. Und das wird nun auch bestätigt durch den Inhalt. Nicht wahr? In Kapitel 1, Vers 6 kündigt Gott an, dass die Chaldäer gegen das Volk Israel militärisch vorgehen würden. Das ist ja geschehen in den Jahren 606 bis 586 vor Christus. In mehreren Kriegen hat die babylonische Armee unter Nebukadnezar Jerusalem erobert und schließlich zerstört. Im Jahr 586 vor Christus war Jerusalem am Boden zerschlagen, samt dem salomonischen Tempel. Die Juden kamen in dieser Zeit in die Gefangenschaft nach Babylon. Nun, im Buch Habakuk, in den ersten Versen, klagt der Prophet über all das Unrecht und die Gottlosigkeit unter seinem eigenen Volk. Das schildert eben die Zeit vor der babylonischen Invasion ab 606 vor Christus. Aber dann sagt Gott, eben diese Invasion wird kommen, und zwar in euren Tagen, das heißt noch in dieser Generation. 1 Vers 5, seht unter die Nationen und schaut hin und erstaunet, staunt, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen. Ihr würdet es nicht glauben, wenn man es erzählte. Und dann kommen die Chaldäer. Also können wir beantworten, wann entstand das Buch Habakuk? In der Generation vor Beginn der babylonischen Kriege gegen Juda. Das heißt, in den Jahren vor 606 bis 586 vor Christus. Und damit wird deutlich, dass Habakuk ein Zeitgenosse war von Jeremia, der ja in dieser Zeit, bevor die Babylonier kamen und dann eben auch während den babylonischen Kriegen gewirkt hat. Er war ein Zeitgenosse von Jeremia, dann auch von Hesekiel. Hesekiel wurde ja zur Zeit der zweiten Wegführung, 597 vor Christus, nach Babylon gebracht. Er war auch ein Zeitgenosse von Zephania und selbstverständlich auch von Daniel. Denn Daniel wurde ja deportiert im Jahr 606 vor Christus bei der ersten Belagerung Jerusalems durch die Babylonier. Ich muss vielleicht noch erklären, die Babylonier sind ein Reich im heutigen Südirak gewesen. Das Kerngebiet ist Südirak bis nördlich etwas über Bagdad hinaus. Aber da gab es verschiedene Volksgruppen und das wichtigste Volk, zu dem auch Nebukadnezar gehörte, das war das Volk der Chaldäer. Und darum wird eben in 1 Vers 6 gesagt, siehe, ich erwecke die Chaldäer. Also das steht als wichtigstes staatstragendes Volk, steht das für die Babylonier. Ein paar Gedanken zu dem Buch Habakuk, wie man in den vergangenen Jahrzehnten es in Handschriften in der judäischen Wüste wieder entdeckt hat, wieder gefunden hat. In Qumran, in Höhle 1, die wurde ja entdeckt durch diesen jungen Muslim aus einem Beduinenstamm 1947. In dieser Höhle 1, da wurde nicht nur die vollständige Jesaja-Rolle gefunden, sondern auch noch weitere Bücher, unter anderem ein Kommentar zum Buch Habakuk aus dem ersten Jahrhundert vor Christus. Sensationell. Also da ist der Text von Habakuk drin, aber immer wieder unterbrochen durch einen Kommentar, was es bedeutet. Da kommt also etwas Text und dann heißt es Pischro, seine Deutung ist. Und dann wird erklärt, was das bedeutet. Dann kommt wieder Habakuk-Text und dann wieder Pischro, seine Deutung ist, und dann wird der Text erklärt. Also der Prophetentext plus Kommentar. Aus dem ersten Jahrhundert vor Christus. Und diese Rolle gehört zu den am besten erhaltenen Bibelkommentaren aus Qumran. Es gibt auch Kommentare zu anderen Bibelbüchern des Alten Testaments. Aber das ist eine der besterhaltenen Handschriften. Ich habe den Text hier mitgebracht. Wer sich vielleicht in der Pause interessiert, kann das anschauen auf Hebräisch und Deutsch. Dann sieht man so, wie hat man in der Zeit vor Christi Geburt die Bibel kommentiert. Wie hat man damals Bibelkommentare geschrieben? Interessant ist schon mal Folgendes. In dieser Habakkuk-Rolle wird der Prophetentext auf die Situation im ersten Jahrhundert vor Christus praktisch angewendet. Ich war, als diese Rolle entstand, war ja schon längst alles erfüllt über diese Invasion der Babylonier aus Habakkuk 1. Und da kann sich ja jemand sagen, ja, was nützt denn jetzt das Prophetenbuch noch? Jetzt ist ja einfach alles erfüllt. Und jetzt sieht man einfach, es hat sich erfüllt, fertig. Nein, in diesem Kommentar wird diese Situation angewendet auf eine ähnliche Situation damals. Ja, wie war das? Nun, unter den Makkabäern. Im zweiten Jahrhundert hat ja Israel für eine kurze Zeit wieder völlige Freiheit und Unabhängigkeit von den Heidenvölkern erlangt. Aber diese Erweckungsbewegung der Makkabäern, die ging sehr schnell bachab. Und das Wort Gottes wurde missachtet. Aber dann kam etwas ganz Schlimmes. Im Jahr 63 vor Christus marschierte die römische Armee in Jerusalem ein. Übrigens am Yom Kippur. Das war ein Yom Kippur-Krieg. Und da wurde ein grässliches Blutbad in Jerusalem angerichtet. Das war unter dem Feldherrn Pompeius. Der hat sogar gewagt, in den Tempel hineinzugehen, ins Allerheiligste. Er wollte einmal den Gott Israels sehen. Die Heiden behaupteten, die Juden hätten ein Götzenbild von ihrem Gott. Aber im Gegensatz zu allen anderen Völkern zeigen sie das nicht an allen Straßenecken. Das sei versteckt im Allerheiligsten, das sei ein Gott mit Eselskopf. Und da wollte er das mal sehen und ging hinein ins Allerheiligste. Und was war da? Ein leerer Raum. Nicht mal die Bundeslade war drin. Wäre die Bundeslade drin gewesen, hätte er garantiert gesagt, ja, diese Cherubim, diese Engel über der Lade, über dem Deckel, das sei der Gott Israels. Er sah nichts. Und das wurde dann auch verbreitet in der heidnischen Welt. Tacitus, der römische Geschichtsschreiber, berichtet darüber. Und da war klar, der Gott Israels ist wirklich unsichtbar. Er wird nie dargestellt. Und man kann ihn nicht so auf ein paar Quadratmeter einengen, wie das bei den Göttern der Heiden der Fall ist. Also ein ganz interessantes Zeugnis. Nun, die Gottesfürchtigen damals haben diesen Einmarsch der Römer ganz klar gesehen als ein Gericht Gottes über sein Volk wegen all dieser Untreue gegenüber seinem Wort. Und so hat man in diesem Kommentar bei 1 Vers 6, denn siehe, ich erwecke die Chaldäer, kommentiert, die Deutung ist diese, das sind die Römer. Das bedeuten die Römer. Also die wussten schon, das hat sich erfüllt damals unter Nebukadnezar, aber sie wenden dieses Wort an auf ihre Situation und nennen die Kastim, so heißt auf Hebräisch die Chaldäer, die Kastim, sagen sie, das bezieht sich auf die Kittim. Kittim ist da der Name für die Römer. Ich habe das hier bei Punkt 2 aufgeführt. Habakkuk in der judäischen Wüste, Punkt 2. Habakkuk wird auf die Situation im ersten Jahrhundert vor Christus praktisch angewendet. Die Chaldäer in 1 Vers 6 werden auf die Kittim, das heißt auf die Römer, angewendet, die um 63 nach Christus in Jerusalem einmarschiert sind. Wie kommt man eigentlich auf diesen Ausdruck Kittim für die Römer? Das haben sie aus dem Buch Daniel abgeschaut. Ich kann mal aufschlagen, Daniel 11, Vers 30. Während des Öffnens kann ich noch erklären, Daniel 11, die Verse 1 bis 35 sind alle vollständig erfüllt. Das sind, ich habe das mal ausgezählt, über 150 Prophezeiungen. Da wird die ganze Zeit angefangen von den Persern zur Zeit Daniels über Alexander den Großen wird da beschrieben und dann ganz speziell über die Diadochenreiche, Syrien und Ägypten. Generation für Generation wird da beschrieben. Also dann lückenlos, eine Generation um die andere, was da alles geschieht in Verbindung mit Israel, das viel leiden musste zwischen den Kriegen, die die Syrer mit den Ägyptern geführt haben. Jede Generation wird da erwähnt. Und so konnte man damals, also in den Jahrhunderten vor Christi Geburt, nach Malachi, das war ja der letzte Prophet um 400 vor Christus, da konnte man ganz genau wissen, ah, jetzt sind wir da. Jetzt sind wir bei Vers 21 angekommen. Ha, jetzt hat sich Vers 22 erfüllt. Ja, also die Verse hat man damals noch nicht gehabt, aber da kann man sagen, ja, bei diesem Satz sind wir jetzt, bei diesem Satz. Und dann kommt da interessant Vers 29. Zur bestimmten Zeit wird er wiederkehren. Im Zusammenhang geht es um den syrischen König Antiochus Epiphanes, der grausig gewütet hat im 2. Jahrhundert vor Christus. Er kommt also dann wieder nach Ägypten, steht hier. Zur bestimmten Zeit wird er wiederkehren und gegen den Süden ziehen, das heißt gegen Ägypten. Aber es wird zuletzt nicht sein wie im Anfang, denn Schiffe von Kittim werden wieder ihn kommen und er wird verzagen und umkehren und er wird gegen den Heiligen Bund ergrimmen und handeln. Ja, Antiochus ging im Krieg gegen Ägypten und dann kam von der Insel Zypern. Kittim heißt nämlich ganz wörtlich, das sind die Bewohner von Zypern, also die Kyprier. Da sind Schiffe der römischen Armee von Zypern her nach Ägypten gekommen und dieser römische General hat um Antiochus Epiphanes einen Kreis gezogen, da wo er stand. Und er sagt so, jetzt entscheidest du dich in diesem Kreis. Du kommst nicht da heraus, bis du entscheidest, was du willst. Wenn du weiterfahren willst mit deinem Plan, dann schlagen wir dich zusammen. Und wenn du nach Hause gehst, dann kannst du gehen. Und darum heißt es dann im Weiteren, er kehrt dann um und wird gegen den Heiligen Bund, also gegen die Juden, ergrimmen und ein schreckliches Massaker dort anrichten. Hat sich dann alles erfüllt. Aber da haben die Leute also im 2. Jahrhundert gesehen, aha, jetzt sind wir bei Vers 30. Ja, genau, da sind die Schiffe von Zypern gekommen, das waren die römischen Schiffe. Und so war der Ausdruck Kittim eben der bekannte Ausdruck für die Römer. Und drum in diesem Habakuk-Kommentar, der nach 63 vor Christus entstand, haben sie gesagt, die Chaldäer, das bezieht sich jetzt in unserer Zeit eben auf die Kittim, auf die Römer, die einmarschiert sind als Gericht Gottes über uns, über Israel, über das jüdische Volk. Also was will ich damit der langen Rede kurzer Sinn? Die haben das Wort Gottes so studiert, sie haben gesehen, auf was sich das bezieht, aber sie haben sich auch gefragt, was bedeutet das jetzt für uns, in unserer Situation? Und so ist es wichtig, dass wir die Bibel studieren. Wir müssen uns fragen, auf was bezieht sich das ganz direkt, im wörtlichen Sinn. Und dann müssen wir uns fragen, und jetzt, was hat das für uns zu sagen? Wie können wir es auf unsere Situation, auf unser Leben übertragen? Und das haben die schon damals gemacht. Man hat ja nach den Qumran-Funden in den 11 Höhlen, hat man begonnen, auch in anderen Höhlen und Tälern in der judäischen Wüste zu suchen. Und tatsächlich im Wadi Murabba'at und im Nachal Chever, das ist nicht so weit weg von Qumran, da sind je eine 12 Prophetenrolle gefunden worden, die auch das Buch Habakuk bezeugen. Ja, also das zeigt uns, wie dieser Text bis in vorchristliche Zeit zurück bezeugt ist. Das Thema des Buches Habakuk kann man ganz einfach zusammenfassen. Durch Glauben leben. Aber wenn ich das Buch durch ein paar Sätze zusammenfassen müsste, dann kann man das so machen. Habakuk versteht nicht, weshalb Gott so viel Ungerechtigkeit unter dem Volk Gottes zulässt. Das drückt er aus in Kapitel 1, 2 bis 4. Gott erklärt ihm, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Er wird sein Volk durch die Babylonier strafen. Das ist Gottes Antwort 1, Vers 5 bis 11. Nun, diese Antwort ist eine Antwort, aber sie bringt Habakuk noch mehr ins Fragen. Habakuk versteht jedoch nicht, weshalb Gott sein Volk durch eine Nation bestraft, die selbst noch ungerechter ist als Israel. 1, Vers 12 bis 2, 1. Dann antwortet Gott. Gott erklärt Habakuk, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Er wird die ungerechten Nationen, die er als seine Werkzeuge und als Zuchtrute gebraucht, jeweils auch wieder strafen. Habakuk soll im Glauben den Blick auf die Vollendung ausharren. In der Endzeit, beim Kommen des Messias in Herrlichkeit, wird einmal alle Ungerechtigkeit bestraft werden. Gottes Gerechtigkeit wird dann triumphieren. Und diese Antwort bringt Habakuk innere Freude und Ruhe. Das findet man in Kapitel 2,2 bis zum Schluss 3, Vers 19. Also wir sehen, das Buch Habakuk ist ein vertrauter Dialog zwischen dem Propheten und seinem Gott. Jetzt wollen wir mal Vers für Vers durchgehen. Vielleicht zuerst noch auf Seite 2 ein Blick auf den Aufbau des Buches. Wir haben also den kurzen Titel, 1 Vers 1, der Ausspruch, den Habakuk, der Prophet, geschaut hat. Und da wird übrigens deutlich, Habakuk hat eine Vision gesehen. Er hat nicht nur Gottes Stimme gehört, sondern er hat sichtbar in die Zukunft blicken dürfen. Nun, der erste Teil, Römisch 1, habe ich überschrieben mit Zwiegespräche. Das erste Zwiegespräch, 1,2 bis 1,11. A. Warum greift Gott in Israel nicht ein? 1,2 bis 4. Und B. ist dann die Antwort Gottes, die Babylonier kommen. 1,5 bis 11. Dann kommt das zweite Zwiegespräch. A. Warum bleiben die Babylonier straflos? 1,12 bis 2,1. Und dann kommt die Antwort B. Sie werden auch gerichtet werden. Die Frage der Gerechtigkeit wird erst in der Endzeit endgültig beantwortet werden. Und dann kommt der zweite Hauptteil, Römisch 2, der triumphierende Ausblick des Glaubens. Er kommt. Dieses Kapitel 3 von Habakuk, das ist ein Psalm. Ein Psalm inmitten der Prophetenbücher. Und in der Vision sieht er den Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommen als Richter der Welt, der einmal alle Fragen nach Gerechtigkeit beantworten wird. Aber eben ohne den Blick auf diese Vollendung werden unsere Fragen nach Gerechtigkeit in dieser Welt nie befriedigend beantwortet sein. Nie. An dieser Frage der Ungerechtigkeit in der Welt scheitern die Menschen, wenn sie nicht Gottes Offenbarung haben über die Vollendung. Erst in der Zukunft wird Gott einmal die Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Übrigens, nur so als Beispiel, Charles Darwin, der Vater der modernen Evolutionslehre, ist an dieser Frage gescheitert. In seiner Autobiografie schreibt er, wenn ich den gesternten Himmel anschaue, kommt es wie eine Macht über mich, dass es doch einen Schöpfergott gibt. Aber wenn ich dann an die Ungerechtigkeit in der Welt denke, geht das wieder von mir weg. Also die Schöpfung hat ihm gesagt, es gibt einen Schöpfer. Aber die Frage nach der Gerechtigkeit inmitten dieser Ungerechtigkeit in der Welt hat ihn scheitern lassen. Nun sehen wir, dass das Buch Habakuk also mit ganz grundsätzlichen Fragen des Menschen zu tun hat. Ja, jetzt schauen wir an, das erste Zwiegespräch. Habakuk fragt, warum greift Gott in Israel nicht ein? Ich habe das schon gelesen. Und in diesen Versen 2 bis 4, also betet Habakuk zu Gott und er stellt Fragen. Bis wann, Herr, rufe ich? Und du hörst nicht. Bis wann schreie ich zu dir Gewalttat und du rettest nicht? Warum lässt du mich Frevel sehen? Also Habakuk hat diese Zeit der Könige von Juda erlebt vor der ersten Invasion 606. Und er hat sich gefragt, es gibt unter dem Volk Gottes, unter dem auserwählten Volk so viel Sünde, Götzendienst, Rebellion. Wenn wir in Jeremia lesen, sehen wir, die Menschen haben das Wort Gottes verlacht, offen verspottet. Es ist eine Zeit, die sehr viel Parallelen hat mit unserer Zeit. Ja? Weil Habakuk lebt in einer Generation, in der, kann man sagen, all das, was die Vorfahren als Wort Gottes angenommen haben, verworfen worden ist. Und auch wir leben in einer Zeit im Abendland, wo man all diese Dinge, die früher noch einen weitgehenden Konsens in der Geschichte, in der Gesellschaft darstellten, verworfen hat. Es gab früher einmal hier in Europa einen christlichen Konsens. Ob die Menschen bekehrt waren oder nicht bekehrt waren, für sie war klar, Gott existiert. Und wo werden die Fragen beantwortet, auf die der Mensch hat? In der Bibel. Die Bibel hat Autorität. Das war ein breiter Konsens. Heute ist das undenkbar. In einer Podiumsdiskussion im Fernsehen bringt man ja dann auch noch nebst einem Juristen, einem Philosophen und einer Juristin auch noch einen Theologen. Aber das tut man nicht, wenn man denkt, der Theologe könnte uns vielleicht erklären, was Gott zu diesem Thema aus der Bibel sagt. Sondern das ist ein bisschen lustig, noch jemanden zu hören mit einer alten Vorstellung. Und die Journalisten realisieren ja gar nicht, dass die meisten Theologen sowieso schon abgefallen sind von der Bibel als Wort Gottes. Das sind ja oft die Schlimmsten dann. Ich spreche jetzt von den liberalen Theologen. Aber die sind ja in der Mehrzahl, nicht wahr? In unserer Gesellschaft. An den Unis werden liberale Theologen, nicht bibeltreue Theologen, ausgebildet. Ja, also heute kann man sich das nicht mehr vorstellen. Man hat auch nicht mal die Erwartung, die feinste Erwartung, von der Bibel her Antworten zu bekommen. Wir leben in einer Zeit wie Habakuk. Und in dieser Zeit schreit also der Prophet, ich rufe zu dir, Herr, Gott soll eingreifen. Und es geschieht nichts. Bis wann, Herr, rufe ich und du hörst nicht? Bis wann schreie ich zu dir, Gewalttat, und du rettest nicht? So viel Gewalt wird ausgeübt. Aber Gott lässt es einfach geschehen. Und Vers 3, er fragt, warum lässt du mich Frevel sehen und schaust hin auf Schlimmes? Und es geschieht quasi nichts. Und da gibt es Verwüstung, Gewalttat, das sehe ich alles. Rechtsstreit, Rechthaberei. Und dann erklärt er in Vers 4, darum ist das Gesetz, hebräisch die Torah, kraftlos. Und hervor kommt niemals das Recht. Das Gesetz ist schon gut. Das wird ja auch in Römer 7 erklärt. Das Gesetz, das Gebot Gottes ist heilig, gerecht und gut. Schlagen wir mal auf im Römerbrief. Römer 7, Vers 12. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. In Vers 14 heißt es, denn wir wissen, dass das Gesetz, und das ist gemeint, das Gesetz Mose, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, vom Geist Gottes gewirkt, ja? Aber in Kapitel 8, Vers 2 steht, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und jetzt Vers 3, denn das dem Gesetz Unmögliche, da ist gemeint das Gesetz vom Sinai, das Gesetz in den Büchern Mose. Denn das Gesetz, das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichheit des Fleisches, der Sünde und für die Sünde sendend, die Sünde im Fleisch verurteilte. Das Gesetz konnte ja niemanden retten. Das Gesetz sagt in 3. Mose 18, tue dies und du wirst leben. Aber niemand konnte es tun. Damit wollte Gott beweisen, dass alle Menschen Sünder sind und eben die Gnade brauchen. Aber das Gesetz konnte nicht Kraft geben, damit man Gottes Wille erfüllen kann. Also das Gesetz war schon gut, heilig, gerecht und gut, aber das Material war nichts wert. Die Menschen. Darum heißt es hier, denn das Gesetz, das ist ein Gesetz unmöglich, weil es durch das Fleisch kraftlos war. Da hätte man, ich habe das Beispiel auch schon erwähnt, hätte man Michelangelo gesagt, er soll aus einem Dreckhaufen eine schöne Statue machen. Er hätte gesagt, ja, aber dieser Sand da, der taugt doch nichts. Ich brauche Granit aus den Schweizer Alpen. Er selber könnte es schon, ja? Aber wenn das Material nichts taugt. Und so ist es auch, das Gesetz ist schon gut. Aber das Material, die Menschen sind Sünder, sie, mit denen ist nichts anzufangen. Darum hat das nicht funktioniert mit dem Gesetz. Also das war dem Gesetz unmöglich, weil das durch das Fleisch kraftlos war. Und so hat Gott dann eben seinen Sohn als Opfer für die Sünde geschickt, um das Problem der Sünde zu lösen. Aber sehen wir, dieser Ausdruck, das Gesetz, darum ist das Gesetz kraftlos, dieser Ausdruck taucht im Römerbrief dann später wieder auf. Und das wollen wir mal so einfach so zur Kenntnis nehmen. Ich komme noch mehr darauf zurück, diese enge Verbindung zwischen Habakuk und Römerbrief. Darum ist das Gesetz kraftlos und hervorkommt niemals das Recht. Denn der Gesetzlose umzingelt den Gerechten. Darum kommt das Recht verdreht hervor. Die Leute in Qumran haben übrigens diese Stelle auf sich bezogen. Und sie sagen also, der Gesetzlose, das beziehen sie auf die Juden, die abtrünnig waren in der damaligen Zeit. Und der Gerechte, das ist dann eben ihr Lehrer der Gerechtigkeit. Das war ein Priester, der so enttäuscht war, dass man in Jerusalem nicht mehr nach den Geboten Gottes Priesterdienst tut, hat sich dann zurückgezogen in die Wüste mit anderen Leuten und diese Qumran-Gemeinschaft gegründet. Und die haben sich also gesehen, wir sind die Gerechten und die anderen, das sind die Gesetzlosen. Denn der Gesetzlose umzingelt den Gerechten, darum kommt das Recht verdreht hervor. Darum wird in diesem Kommentar eben gesprochen über den Lehrer der Gerechtigkeit. Das ist dieser zadokidische Priester, der aus der offiziellen Linie all der anerkannten hohen Priester, aus dieser Familie kam der Mann. Aber die Makkabäer haben das eben abgeschafft, die haben plötzlich die zadokidischen Hohepriester auf die Seite geschoben und haben unrechtmäßig das Hohepriesteramt an sich gerissen. Und da war eben dieser Zadokide so enttäuscht und ist gegangen und der wurde dann quasi angesehen als der Lehrer der Gerechtigkeit mit denen, die sich vom jüdischen Volk abgesondert haben. Ja, also nochmals, Habakuk beschreibt diese schlimme Situation zu seiner Zeit und die hat so direkte, verbannte Parallelen zu unserer Zeit heute. Da kann auch ein Christ sich fragen, warum greift Gott nicht ein? Und dieser Abfall unter denen, die sich Christen nennen, nimmt ständig zu. Warum, Herr? Und dann kommt die Antwort Gottes. Es ist nur eine Frage der Zeit, das Gericht kommt schon. Und zwar sagt er, noch in dieser Generation. So lese ich nochmals 5, aber dann bis 11. Seht unter die Nationen und schaut hin und erstaunet, staunt, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen. Ihr würdet es nicht glauben, wenn man es erzählte. Denn siehe, ich erwecke die Chaldäer, das grimmige und stürmische Volk, das die Weiten der Erde durchzieht, um in Besitz zu nehmen Wohnungen, die ihm nicht gehören. Schrecklich und furchtbar ist es. Von ihm gehen sein Recht und seine Hoheit aus. Und schneller als Leoparde sind seine Pferde und rascher als Wölfe des Abends. Und es springen einher seine Reiter. Und seine Reiter, von Ferne kommen sie. Sie fliegen wie ein Adler, der eilt, um zu fressen. Sie allesamt kommen zur Gewalttat. Das Streben ihrer Gesichter ist nach vorne gerichtet. Und es, das heißt das chaldäische Volk, sammelt Gefangene zusammen. Es verspottet Könige. Und Fürsten sind ihm ein Gelächter. Es lacht über jede Festung. Und es schüttet Erde auf und erobert sie. Dann fegt es daher wie der Wind und geht darüber hinweg und verschuldet sich. Diese seine Kraft ist ihm zum Gott. Also Gott sagt Habakuk, du hast zwar gemeint, ich würde nur so zuschauen und nichts machen, ich werde schon eingreifen. Ich habe einen ganz bestimmten Plan. Es ist eine Frage der Zeit. Und so soll also noch in dieser Generation das chaldäische Volk kommen, das eben bekannt war, dass es ein Volk um das andere damals erobert hatte. Nebukadnezar hat in dieser Zeit den ganzen Nahen Osten erobert. Eine Nation nach der anderen hat er überwältigt, ist zuerst von Südirak in den Norden hinaufgegangen, hat alles da erobert und schließlich von Norden her über Libanon, Syrien ist er dann eben nach Jerusalem gekommen. Eine erste Belagerung, eine zweite Belagerung, eine dritte Belagerung, dann wurde alles vernichtet und zusammengeschlagen. Und dann gab es sogar noch 4 Jahre später noch eine letzte Deportation, eine vierte, wo nochmals ein Trupp von Juden nach Babylon verfrachtet wurde. Aber der Prophet beschreibt also ganz eindrücklich diese babylonische Invasion. Gott greift ein. Nun, wenn man sich heute fragt, warum greift Gott nicht ein, dann können wir antworten, es ist nur eine Frage der Zeit. In 2. Petrus 3 sagt der Apostel, der Herr ist langmütig gegen euch, der nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Und da in 2. Petrus 3 wird erklärt, die Spötter, die sagen, wo ist die Wiederkunft Christi? Die werden einmal staunen. Der Herr hat seine Verheißung der Wiederkunft zum Gericht nicht vergessen, sondern er ist einfach so geduldig. Aber dieser Tag wird kommen und dann wird das Gericht kommen. Und so wissen wir auch aus der Offenbarung, dass Europa, das in der Offenbarung besonders im Fokus der Prophetie steht, und ein ganz schreckliches Gericht kommen wird. Da wird das neue Europa beschrieben und auch sein Untergang. Ich war so, jetzt feiert man so 50 Jahre neues Europa. Also morgen ist dann die Geburtstagsfeier. Und da wird davon gesprochen, von der Hoffnung Europa. Ja? Oder Europa ist quasi das große Geschenk, das Geschenk Europa, aber das Ganze wird mit einer Katastrophe enden. Denn Gott hat keinen Platz. Das ist nicht von ungefähr, dass man so gekämpft hat im Zusammenhang mit der EU-Verfassung. Gott soll darin nicht erscheinen. Gott hat in dieser Kultur nichts mehr zu sagen. Aber das Gericht wird kommen, genauso wie es in der Zeit von Habakuk kam. Nun, das ist eine Antwort, aber Habakuk bekommt plötzlich ganz neue Fragen. Aber die Babylonier sind ja noch schlimmere Götzendiener als die Juden. Eine so schlimme Nation, die ein Volk ganz brutal niedergeschlagen und niedergemetzelt hat. Und eine solche Nation soll jetzt quasi die Abrechnung machen mit dem Judenvolk. Und das ist eben dann die nächste Frage. Aber was wir da lernen ist, der Prophet stellt Fragen. Und wir dürfen auch Fragen stellen. Es gibt Christen, die sagen, man sollte nicht so viel Fragen stellen. Ja? Aber das ist nicht biblisch. Der Prophet Habakuk zeigt uns, ja, wir sollen Fragen stellen, aber wir sollen sie an der richtigen Adresse stellen. Es gibt junge Leute, die haben viele Fragen, aber die Frage ist, ob sie an die richtige Adresse gehen für die Beantwortung. Das ist der Punkt. Wir müssen Gott unsere Fragen bringen. Und dabei möchte ich etwas erklären zum Namen Habakuk. Unter charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten, Seite 1. Der erste Punkt heißt, der Name des Propheten. Habakuk bedeutet Umarmer. Und Luther hat das sehr schön verdeutscht. Herzer hat er übersetzt. Herzer. Umarmer. Also Habakuk stellt für uns einen Gläubigen dar, der sich in allen Fragen und Zweifeln an den Herrn klammert. Sich an ihm festhält. Dazu ein paar schöne Bibelstellen. Psalm 63, Vers 3. Es ist ein Psalm von David. Meine Seele hängt dir nach. Es hält mich aufrecht, deine Rechte. Also meine Seele hängt dir nach. Das heißt, David hat sich an den Herrn geklammert, an ihn gehängt. Eben wie ein Habakuk, wie man den Namen auf Hebräisch ausspricht, nach ihm. Also 63, 8 oder nach anderer Zählung Vers 9. Dann Psalm 91, Vers 14. Gott sagt von dem heiligen Sänger, weil er Wonne an mir hat, will ich ihn erretten. Ich will ihn in Sicherheit setzen, weil er meinen Namen kennt. Ganz wörtlich, weil er Wonne an mir hat, erklärt die alte Elberfelder, bedeutet der Text, weil er an mir hängt. Weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. So wörtlich. Und dann noch, also im Neuen Testament, 1. Korinther 7, 35. Dieses aber sage ich zu eurem eigenen Nutzen. Nicht, damit ich euch eine Schlinge überwerfe, sondern zur Wohlanständigkeit und zu ungeteiltem Anhangen an den Herrn. Ungeteiltes Anhangen an den Herrn. Das ist die Botschaft im Alten und im Neuen Testament. Und Habakuk, dieser Herzer, stellt sich so vor in Vers 1 seines Buches und hat das gezeigt, indem er einen Dialog mit Gott führt. Hier wird gezeigt, im Glaubensleben von Habakuk funktionierte die Kommunikation in einer tiefen, persönlichen Beziehung zu dem ewigen Gott. Und da ist auch zu beachten die Gottesnamen. In 1, Vers 12 nennt Habakuk Gott mein Gott, mein Heiliger. Ich habe mal in der Schule einen Deutschlehrer gehabt, der hat sich furchtbar geärgert über den Ausdruck mein Gott. Das sei so arrogant, gewissermaßen in dem Sinn hat er das gesagt, nicht wörtlich, aber so, wenn jemand meint, er könne Gott seinen Gott nennen. Aber das ist die Sprache der Bibel. Der wahre Gläubige hat eine so tiefe Beziehung zu Gott, dass er sagen kann, mein Gott, mein Heiliger. Das Gegenteil ist tragisch. Man liest die Geschichte Sauls in 1. Samuel. Er war ein Gläubiger. Er glaubte, dass Gott existiert. Das war gar keine Frage. Aber er hatte keine persönliche Beziehung. Es war kein Wiedergeborener. Und wenn er so mit Samuel, dem Propheten, redet, sagt er immer wieder, wiederholt sagt er, der Herr, dein Gott. Ja, Samuel, er hatte eine persönliche Beziehung, aber Saul konnte nicht sagen, der Herr, mein Gott. Und da zeigt sich der wahre Glaube in dieser tiefen, ganz persönlichen Beziehung zum Herrn, wo es nicht geht um etwas Übernommenes von den Eltern oder von überhaupt von anderen Menschen, sondern ganz persönlich wird das Gebet gepflegt. Der Prophet spricht zu Gott und Gott antwortet ihm durch sein geoffenbartes Wort. Natürlich, heute ist die Bibel vollständig abgeschlossen. Habakuk war noch in der Zeit, als Gott eine Offenbarung um die andere gab. Und darum müssen wir natürlich nicht warten auf Träume und Offenbarungen außerhalb der Bibel. Gott will jetzt durch sein geschriebenes Wort zu uns sprechen. Ich habe heute Morgen zum Beispiel erwähnt, in Verbindung mit Hiob 33, wie Gott durch Träume und durch Krankheit zu den Menschen sprechen kann, zu Ungläubigen, um sie vor dem Rennen ins Geschoss abzuwenden. Aber beachten wir, in der Zeit von Hiob, wer hatte da eine Bibel? Hiob lebte ja vor Abraham. Nein, da geht es um Menschen, die eben nicht die Bibel haben. Da kann Gott auf diese Weise sprechen, aber wenn wir auf solche Dinge aus sind, obwohl wir Gottes Wort haben, dann stellt sich ja die ernsthafte Frage, schätzen wir das geschriebene Wort Gottes wirklich in seiner Autorität und Vollgültigkeit oder eben suchen wir nach irgendetwas Interessantem dazu? Und das zeigt natürlich eine üble Gesinnung gegenüber dem Wort Gottes. Also da müssen wir uns im Klaren sein. Gott kann da, wo sein Wort nicht bekannt ist, da kann er zu den Menschen sprechen so, aber zu uns Gläubigen will Gott sprechen durch sein geschriebenes Wort und natürlich durch den Heiligen Geist, der in unseren Herzen wohnt. Denn Römer 8 sagt, so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Und das ist Präsenz, geleitet werden, das ist das Gewohnheitsmäßige, das Übliche. Der Heilige Geist gibt in unsere Herzen die Überzeugung, auch in Fragen, wo wir uns entscheiden müssen, steht ja nicht in der Bibel, welchen Ehepartner man heiraten soll oder welchen Beruf man persönlich ergreifen soll und tausend andere Fragen. Aber im Licht des ganzen Wortes Gottes müssen wir grundsätzlich Gottes Plan sehen und dann kann der Heilige Geist den Erlösten eben diese Überzeugung ins Herz geben, was jetzt für sie Gottes Wille ist. Aber eben in Habakuk sehen wir den Mann, der betet und Gott antwortet ihm durch sein geoffenbartes Wort. Ja, wir waren bei den Namen Gottes, mein Heiliger, mein Gott, 1 Vers 12. Und dann nennt er ihn in Kapitel 3 Vers 18 bis 19 Gott meines Heils. Also der Gott, der mich persönlich rettet. Gott meines Heils. Und er nennt ihn Herr, auf Hebräisch Adonai. Adonai heißt eigentlich, das I am Schluss heißt mein. Aber es wird normalerweise, weil es eine feste Wendung ist, wird das normalerweise nicht übersetzt. Man übersetzt einfach Herr. Aber ganz wörtlich heißt es mein Herr. Sogar noch wörtlicher, aber da müssen wir uns am Tisch festhalten, es heißt meine Herren. Mein Herr heißt nämlich Adoni. Also wenn man auf Israel jemand auf der Straße anspricht, Adoni, Slicha, mein Herr, Entschuldigung, dann ist das so wie Monsieur, oder so in dem Sinn. Aber nie würde ich jemanden auf der Straße ansprechen mit Adonai. Das geht nur für Gott. Es ist ein Plural. Adonai heißt meine Herren und bezieht sich aber auf den einen Gott und ist ein alttestamentlicher Hinweis auf die Dreieinheit Gottes, dass eben in der Gottheit mehr als eine Person ist. Also er nennt Gott Adonai, mein Herr, und schließlich meine Kraft. Alles hat er in Gott. Das Heil, seine Wegweisung, mein Herr, die Heiligkeit und Gottes Kraft. Das erinnert uns so richtig an 1. Korinther 1, Vers 30, wo uns gezeigt wird, wie wir alles in dem Herrn Jesus haben. Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist, Weisheit von Gott, Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Auf das, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Ja, da haben wir alle diese Punkte drin, wie Gerechtigkeit, Heiligkeit, Rettung, Erlösung. Ja, jetzt gehen wir weiter im Bibeltext. Ich lese Habakuk 1, Vers 12. Habakuks Frage, warum bleiben die Babylonier straflos? Bist du nicht von alters her der Herr? Das ist Hebräisch Yahweh, der ewig Seiende, der Unwandelbare. Du bist schon immer der gleiche Gott. Du hast dich nie verändert. Das wird hier ausgedrückt. Von alters her, immer derselbe Gott. Also bei Gott gilt nicht mal plötzlich ein anderer Grundsatz, was ist Gerechtigkeit. Bist du nicht von alters her der Herr? Mein Gott, mein Heiliger, wir werden nicht sterben. O Herr, zum Gericht hast du es gesetzt. Ja, o Fels, um zu züchtigen hast du es bestellt. Also er betont, Gott wird Israel nicht auslöschen. Das hat ja auch Jeremia so schön erklärt, Jeremia 31 und folgende. Gott wird Israel nie verwerfen. Gott drückt das dort so schön aus. Wenn man die Zahl der Sterne zählen könnte, dann würde Gott Israel verstoßen. Oder er sagt, wenn man das Erdinnere erforschen könnte, bis heute hat man ja mit Grabungen nur oben gekratzt, ist ja nichts im Blick auf diese 6000 Kilometer bis zum Erdzentrum. Wenn man das Erdinnere erforschen könnte, würde Gott Israel verwerfen. Und weiter wird gesagt, wenn man all die Ordnungen der Sternenwelt durcheinanderbringen könnte, dann würde Gott Israel verwerfen. Also man könnte mal Ahmadinejad ein Mail schreiben, es ginge noch einfacher als mit einer Atombombe, um Israel zu vernichten. Er muss einfach die Zahl der Sterne zählen oder das Erdinnere erforschen, ja, von Teheran aus ein Loch graben, oder er müsste einfach versuchen, die Ordnungen des Sternenhimmels durcheinander bringen, dann würde Gott nämlich Israel verwerfen. Aber eben, Jeremia sagt das so ganz klar, um uns zu zeigen, Gott wird Israel nie aufgeben. Seine Zusagen, die bleiben. Und so versteht auch Habakuk, es ist Zucht Gottes über sein Volk. Aber nicht, um das Volk auszulöschen. Er züchtigt sein Volk wegen seiner Sünde. Aber sieht man auch wie diese schönen Namen. O Herr, zum Gericht hast du es gesetzt. Ja, o Fels, um zu züchtigen hast du es bestellt. Gott ist für ihn immer noch das feste und bleibende Fundament. Auch wenn er Fragen hat, aber das Fundament, das bleibt. Gott ist dieser Fels. Habakuk war ein Fundamentalist. Und das ist vielleicht auch eine gute Möglichkeit, wie man so ins Gespräch kommen kann mit Leuten über das Thema, wer ist ein Fundamentalist? Oder was ist ein Fundamentalist? Das ist ein Wort in aller Munde, aller Leute Munde. Und da kann man die Leute fragen, was ist denn eigentlich nach dir ein Fundamentalist? Ja, einer, der Bomben bei sich hat. Dann kann man erklären, ich bin ein Fundamentalist und ich habe keine Bomben. Und da hat man vielleicht auch mal Gelegenheit zu erklären, wie das entstanden ist. Das war so um 1915 herum. Da haben ein paar Bibellehrer in Amerika eine Buchreihe herausgegeben, die hieß The Fundamentals, also die fundamentalen Dinge. Das war die Zeit, als die liberale Theologie begann in Amerika immer mehr in die verschiedenen Kirchen hineinzukommen. In Europa war das schon längst geschehen, im 19. Jahrhundert. Aber die Amerikaner, da kamen sie erst viel später. Und das waren einige bibeltreue Theologen, die wirklich ein Anliegen hatten, was können wir tun gegen dieses Vordringen des Liberalismus? Und da haben sie diese Bücher geschrieben, um zu zeigen, was sind eigentlich die absolut unaufgebbaren Fundamente des christlichen Glaubens. Und das war erstens, die Bibel ist Gottes inspiriertes Wort. Die Bibel ist Gottes Wort, ja? Zweitens, Jesus Christus ist stellvertretend für unsere Sünden gestorben. Jesus Christus ist wörtlich, wirklich, körperlich am dritten Tag auferstanden. Jesus Christus wird wiederkommen. Und ein fünfter Punkt, den ich eigentlich vorhin anführen müssen, die Jungfrauengeburt Jesu Christi ist eine Tatsache. Aber diese Dinge sind eigentlich Dinge, die die Christen durch 2000 Jahre hindurch immer geglaubt haben. Natürlich, zum Beispiel das mit der Autorität des Wortes Gottes ist natürlich durch die Lehre des Katholizismus verdunkelt worden. Weil man hat sich eher gefragt, was sagt der Klerus? Was sagt der Papst? Was sagen die Konzilien? Aber wenn man gefragt hätte, aber die Bibel? Natürlich, die Bibel ist Gottes Wort. Das war immer klar. Und so muss man sagen, die Christen waren eigentlich in der früheren Zeit, durch all die Jahrhunderte hindurch, waren immer Fundamentalisten. Aber durch den Liberalismus in unserer Zeit sind es immer weniger geworden, die an den fundamentalen Dingen des Glaubens festhalten. Und so hat man in der Folge dieser Buchreihe den Begriff geprägt, Fundamentalist. Fundamentalisten sind also Leute, die in der modernen Zeit immer noch diese Dinge glauben wie die frühen Christen. Und auch die Christen in den späteren Jahrhunderten. Aber der Ausdruck Fundamentalist bekam eine ganz neue Ausrichtung 1979, als diese Revolution im Iran stattfand. Diese islamische Revolution. Das sollte eine Vorzeigerevolution sein. So soll das geschehen in allen islamischen Ländern. Alle islamischen Länder sollen eine wirklich islamische Nationen werden. Und von da an haben wir plötzlich so in den Medien den Begriff Fundamentalist auf Muslime bezogen, die wieder wirklich nach dem Koran leben wollen, wo eben in allen Staaten, muslimischen Staaten der Welt, soll die Scharia, das muslimische Gesetz, eingeführt werden und später dann auch in allen übrigen Ländern. Also auch in Deutschland. Ja, diese Juristin, die vor kurzem so an den Bann gestellt wurde, die hat so ein bisschen Vorgeschmack gegeben. Ja? Ja, und seither spricht man von Fundamentalisten. Und dann einige Jahre später gab es ja diese großen Zusammenstöße in Indien zwischen Muslimen und extremen gewalttätigen Hindus. Und das waren in den 80er Jahren. Und von da an spricht man auch im Zusammenhang mit Hindus von Fundamentalisten. Aber das heißt also, der Ausdruck wurde vollkommen in der Bedeutung immer mehr erweitert und so erweitert, dass er eigentlich nichts mehr bedeutet. Es gibt ja Kinder, die lesen da so Comics, zum Beispiel von den Schlümpfen. Das ist ein Zwergenvolk, das schlumpft den ganzen Tag. Also wenn die backen in der Bäckerei, dann schlumpfen sie eben Brote. Oder wenn sie etwas essen, wenn sie Essen zubereiten, dann schlumpfen sie etwas in der Küche. Alles, was sie tun, oder wenn sie in den Wald gehen, dann schlumpfen sie in den Wald. Alles schlumpfen sie. Das heißt, das Wort schlumpfen, das bedeutet alles und damit nichts. Es bedeutet nichts mehr, es ist völlig ausgehöhlt. Und so haben wir das gemacht mit Fundamentalisten, hat das Wort immer mehr ausgedehnt und jetzt bedeutet es gar nichts mehr. Denn wenn man das Wort gebraucht, weiß man gar nicht, was es jetzt bedeutet. Und so muss man eben erklären, wir Christen, wir glauben, dass Jesus Christus dieser Fels ist. Auf ihm ruht unser ganzer Glaube, unser ganzes Leben. 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Er ist das Felsfundament der Gemeinde. Ja, eben dann sind wir Fundamentalisten, so wie Habakuk in dem Sinn. Ja, o Fels, um zu züchtigen hast du es bestellt. Aber eben, wenn die Leute also von Fundamentalisten sprechen, dann könnte man ganz so gut sprechen von Schlümpfen, ja. Jetzt Habakuk 1, Vers 13. Das war jetzt übrigens nicht Reklame, dass man Comics lesen soll, ja. Sondern das war einfach ein Beispiel aus dem Leben gegriffen. 1, Vers 13. Du bist zu rein von Augen, um Böses anzusehen. Und auf Unheil hinblicken kannst du nicht. Warum blickst du hin auf Treulose? Schweigst du, wenn der Gesetzlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Das ist ein wunderbarer Vers, weil hier sagt Habakuk, obwohl er Fragen hat, die mit Gottes Gerechtigkeit zusammenhängen, Fragen, die für ihn nicht klar sind, wie kann Gott gerecht sein, wenn es so und so geht? Aber für ihn ist trotzdem klar, Gott ist gerecht. Er sagt, du bist zu rein von Augen, um Böses anzusehen. Das heißt, du erträgst das Böse nicht. Du kannst nicht einfach das Böse anschauen und es ist so, wie viele Leute Gewaltfilme anschauen können oder Filme, wo Gewalt vorkommt, ja? Sie können das anschauen. Aber Gott kann das nicht. Du bist zu rein von Augen, um Böses anzuschauen. Und auf Unheil hinblicken kannst du nicht. Und so sollte es eigentlich auch für den Gottesfürchtigen sein. Schauen wir mal in Jesaja 33. Eine sehr interessante Stelle in Verbindung mit Filmkonsum heute. 33, Vers 14 wird gefragt, nachdem gesagt wird, die Sünder in Zion sind erschrocken, Beben hat die Ruchlosen ergriffen. Wer von uns kann weilen bei verzehrendem Feuer? Wer von uns kann weilen bei ewigen Gluten? Also wer kann in Jerusalem bestehen, wenn der Herr kommen wird als Richter? Und jetzt kommt die Antwort. Wer in Gerechtigkeit wandelt und Aufrichtigkeit redet, wer den Gewinn der Bedrückungen verschmäht, wer seine Hände schüttelt und keine Bestechung anzunehmen, wer sein Ohr verstopft, um nicht von Bluttaten zu hören und seine Augen verschließt, um Böses nicht zu sehen, der wird auf Höhen wohnen, felsenfesten sind seine Burg. Sein Brot wird ihm dargereicht, sein Wasser versiegt nie. Und der Gegensatz zum Gewalt betrachten, als Unterhaltung, ja, ist dann Vers 17. Deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit. Sehen werden sie ein weithin offenes Land. Ja, also Gott in seiner Herrlichkeit, in seinem Wort sehen, das ist der Gegensatz zu dem anderen Sehen. Also Habakuk, für ihn ist klar, Gott kann das nicht ertragen. Und trotzdem ist wie ein Widerspruch, sagt er in der nächsten Verszeile, Habakuk 1,13, C. Warum blickst du hin auf Treulose? Schweigst du, wenn der Gesetzlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Also wie kann Gott das erlauben, dass die Babylonier gegen die Juden kommen? Die Babylonier, die ist so brutal, so gottlos, so götzendienerisch. Babylon ist erfüllt von Götzendienst. Und jetzt kommt dieses Volk, das jetzt hier aufräumt. Er kann es nicht verstehen, aber er weiß, dass Gott gerecht ist. Und das ist echter Glaube, zeigt sich darin, dass er Gott Recht gibt, auch dann, wenn er es nicht nachvollziehen und verstehen kann. Das ist der Glaube der Auserwählten. Das gilt übrigens auch, wenn wir die Bibel lesen und meinen, irgendwelche Widersprüche zu sehen. Dann müssen wir uns bewusst sein, wie beschränkt wir sind in unserem Verständnis. Und wir dürfen Gott Recht geben, Gott die Ehre geben. Und es ist ja so gewesen, durch die Jahrhunderte hindurch, da hat der Buchtitel von Werner Keller eben sich bewahrheitet. Und die Bibel hat doch Recht. Ja, die Bibel muss man nie revidieren, aber die Ansichten der Menschen muss man dauernd revidieren über die Bibel. Aber der Glaube gibt Gott Recht, auch wenn er es nicht versteht. Das ist der Glaube der Wiedergeborenen. Aber wir dürfen Gott fragen. Und er will Antwort geben, wie wir sehen werden. Vers 14. Und du hast den Menschen wie die Fische des Meeres gemacht, wie die Kriechtiere, die keinen Herrscher über sich haben. Sie alle hebt er, das ist also der babylonische Feind, sie alle hebt er mit dem Angelhaken hinauf. Er zieht sie herbei mit seinem Schleppnetz und sammelt sie zusammen in sein Fischergarn. Deswegen freut er sich und frohlockt. Deswegen opfert er seinem Schleppnetz und räuchert seinem Fischergarn. Denn durch sie ist sein Teil fett und seine Speise feist. Soll er deswegen sein Schleppnetz ausleeren, Nationen hinmorden, ohne dass er sich erbarmte? Habakuk ist also entsetzt, wie die Babylonier wirklich die ganze Welt von damals überrannten und ein Volk nach dem anderen zusammenschlugen und unter ihre Herrschaft stellten. Ja, alle kamen dran, die Syrer, die Kanaaniter im Libanon, die Ammoniter, die Moabiter, die Edomiter, alle schlug er zusammen, alle hat er erobert. Also wie Fischer, die mit dem Schleppnetz, damit ist dieses Netz gemeint, dass man mit einem Schiff durch das Meer oder durch den See hindurchzieht und da wird einfach alles, was da in die Quere kommt, wird eingesammelt. Ganz rücksichtslos. Diese Art von Netz wird im Neuen Testament auch einmal erwähnt. Ich habe hier in der Fußnote 7 übrigens angegeben, das, was ich hier übersetzt habe mit Schleppnetz, ist hebräisch Cherem. Ich habe alle Stellen angegeben, wo das vorkommt im Alten Testament. Und dann verwiesen auf Matthäus 13, 47, wo das griechische Wort Sagene für Schleppnetz vorkommt. Können wir kurz aufschlagen. Matthäus 13, das ist das Gleichnis vom Fischernetz. Aber das ist dort kein Wurfnetz, es ist kein Spiegelnetz, es ist ein Schleppnetz. Matthäus 13, 47. Wiederum ist das Reich der Himmel gleich einem Schleppnetz, das ins Meer geworfen wurde und von jeder Gattung zusammenbrachte, welches sie, als es voll war, ans Ufer heraufgezogen hatten. Und sie setzten sich nieder und lasen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Faulen warfen sie aus. Also hier wird gezeigt, das Evangelium wirkt im Reich Gottes wie ein Schleppnetz. da werden alle Gattungen, Menschen werden da mitgezogen. Und so ist eben die Christenheit entstanden, wo unzählige Heiden, die sind einfach äußerlich Christen geworden. Das hat ja schon sehr früh begonnen, ganz besonders ab dem 4. Jahrhundert. Aber das Gleiche zeigt uns, wie beim Schleppnetz, da sondert man dann aber aus und die Faulen, also die Schlechten, werden wieder hinausgeworfen. Nur die Guten werden gesammelt in die Gefäße, in die Töpfe. Und so müsste es auch heute sein, nur die, die wirklich zum Glauben kommen, die sollen in Ortsgemeinden gesammelt werden. Die anderen, die soll man einfach wieder schwimmen lassen. Übrigens, was sind da faule Fische? Gibt es faule Fische? Ja, in 3. Mose 11 wird ja erklärt, dass das Volk Israel nur die Tiere in den Wassern essen dürfen, die Flossfedern und Schuppen haben. Also sie durften keine Amphibien essen, also keine Frösche und so weiter. Aber Fische, die diese Bedingungen erfüllten. Und es gab und gibt im See Genezareth eben einen Fisch, der diese Bedingungen nicht erfüllt. Und der durfte im Judentum nie gegessen werden. Also Matthäus beschreibt wirklich die Situation genau vom See Genezareth. Das ist übrigens ein Thema für sich. Fischen ist ja eine wichtige Sache in den Evangelien. Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes, das waren ja alles Fischer, diese wichtigen Nachfolger des Herrn und Apostel. Und so sind die Evangelien voll vom Fischfang. Und das Schöne ist, das stimmt alles so exakt überein mit den Besonderheiten der Situation im See Genezareth. Auch wenn gesprochen wird über verschiedene Fische, sieht man, das ist der Muscht, der Petrusfisch, der ausnahmsweise eben im See Genezareth vorkommt, obwohl das ein tropischer Fisch ist. Aber in der Nähe von Kapernaum gibt es eben 7 heiße Quellen. Und so konnte er dort wunderbar leben, auch im Winter. Ja, alles stimmt so genau mit der Situation von dort her. Und so kann man zeigen, dass die liberale Theologie, die behauptet hat, die Evangelien, die sind gar nicht von Augenzeugen geschrieben, sondern das ist spätere Gemeindetradition, wo man so Mythen zusammengefasst hat. Man sagt, das ist ein völliger Unsinn. Was wir da haben, das ist Ersthandinformation von Leuten, die wirklich am See Genezareth gelebt haben. Und Matthäus kam aus Kapernaum, der Fischerstadt da am See Genezareth. Und eben die anderen Evangelien, die zeigen auch genau diese Ersthandkenntnis. Ja, das war ein kleiner Exkurs, um zu zeigen, dass also Fischerei am See Genezareth ist eine Möglichkeit, wie man liberale Theologie vom Tisch wischen kann. Das sind wirklich Ersthandzeugnisse. Und heute, wo so Filme wie Sakrileg populär werden, wo man sagt, ja, die Evangelien, die sind nicht zuverlässig, man muss sich natürlich auf solche Evangelien wie gnostische Evangelien, Thomas-Evangelium und so weiter abstützen. Das sind alles Fälschungen aus späterer Zeit von Leuten, die wirklich nicht wussten, wie es in Israel war. Und gerade das Thomas-Evangelium zum Beispiel, das stammt aus Ägypten, aus dem 2. Jahrhundert nach Christus, als Thomas schon längst tot war. Und da sieht man also, wie Leute, die springen heute auf solche Fälschungen aus den späteren Jahrhunderten, während sie die Augenzeugenberichte aus dem 1. Jahrhundert einfach so übergehen. Ja, also das war so ein kleiner Exkurs im Zusammenhang mit dem Schleppnetz in Habakuk 1. Also Habakuk sieht, die Babylonier, die sind so arrogant und selbstgefällig, dass sie sich selber eigentlich vergotten. Und das kann er einfach nicht verstehen. Ja, Vers 16, deswegen opfert er seinem Schleppnetz und räuchert seinem Fischergarn. Nicht wahr? Von Nebukadnezar lesen wir in Daniel 3, dass er eine Statue gemacht hat, riesenhoch aus Gold, und da sollten alle anbeten. Was bedeutete diese Statue? Nun, ganz einfach. Ein Kapitel zuvor hatte Nebukadnezar einen Traum. Aber er konnte den Traum nicht deuten. Und seine Weisen konnten den Traum auch nicht sagen und darum auch nicht deuten. Und da sah er eine Statue mit einem goldenen Kopf, Brust von Silber, Hüfte von Bronze und Beine aus Eisen. Nur Daniel konnte das deuten, weil Gott ihm die Weisheit gegeben hat und hat ihm erklärt, das sind vier Weltreiche. Das Gold, das weist hin auf Nebukadnezar, auf die Babylonier. Dann kommt ein anderes Weltreich, das waren übrigens dann die Perser. Dann kommt wieder ein Weltreich, das waren die Griechen. Und dann kommt ein viertes Weltreich, das sind die Römer. Erklärt ihm diese Weltreiche. Und das war natürlich ein Stich gegen Nebukadnezar, als er sagt, nach dir wird ein anderes Reich aufstehen. Du bleibst nicht ewig. Das ist nur zeitlich. Aber machte darauf eine Statue aus Gold. Das soll ihn darstellen. Er wollte sich verewigen mit dieser Statue. Die ganze Statue, nicht nur der Kopf, die ganze Statue ist Gold. Und es ist so, im babylonischen Glauben wurde der König eben angesehen als der oberste Priester in der ganzen Religion. Und er wurde auch gesehen als Sohn der Götter. Aber schon komisch, der Göttersohn konnte nicht mal seinen eigenen Traum deuten. Und eben, er ließ sich so als Gott verehren. Der Göttersohn von Babylon. Und so haben sich die Babylonier eben selber vergottet. Und Habakuk sagt, das ist doch unglaublich. Wie kann Gott ein so übles Volk benutzen als Zuchtrute gegen das Volk Gottes? Aber Gott gibt auch hier Antwort. Wir lesen mal weiter in Kapitel 2, Vers 1. Auf meinen Wachturm will ich treten. Ja, ich will mich auf der Festung hinstellen, um zu sehen, was er mit mir reden wird und welchen Bescheid ich geben soll als Antwort auf meine Klage. Da antwortete mir der Herr und sprach, schreibe die Vision auf und grabe sie in die Tafeln ein, damit der darin Lesende laufe. Denn die Vision bezieht sich noch auf die festgesetzte Zeit und sie schnaubt auf die Endzeit hin und täuscht nicht. Wenn sie zögert, so warte auf sie. Denn sie wird kommen, sie wird kommend kommen und sich nicht verspäten. Nicht wahr? Im Alten Testament werden die Propheten manchmal genannt Wächter. Das ist Ezekiel 3. Der Prophet ist der Wächter, der eben ausschaut, bis Gott Antwort gibt und zeigt, was seine Pläne sind für das Volk Gottes. Die Wächter müssen auch die Gefahren und das Unrecht im Volk sehen, um Gottes Wort eben in diese Situation hinein zu reden. Und so sagt Habakuk, jetzt steige ich auf meinen prophetischen Wachturm, ich will mich da auf der Festung hinstellen und einfach warten. Das Schöne ist, es ist ihm klar, Gott antwortet nicht, muss nicht sofort antworten. Aber er wartet. Einfach bis Gott antwortet. Das ist auch wichtig für uns. Warten ist etwas vom Schwierigsten. Und das ist eine der Lektionen, die wir durchs ganze Leben immer wieder neu lernen müssen. Warten auf Gottes Zeit. Und manchmal kann es einen innerlich zerreißen. Warum noch länger? Wie lange warte ich schon? Aber das hat Habakuk selber gelernt. Aber für ihn war klar, ich will mich hinstellen, ich will warten, was er mir sagt. Und so müssen wir auch Fragen, die wir haben, die unbeantwortet sind, die müssen wir dem Herrn bringen und bereit sein zu warten, bis er Licht gibt. Aber dadurch wird Gott geehrt, nämlich durch diesen vertrauenden Glauben. Dass wir eben auch zum Herrn stehen, dann, wenn uns eben vieles nicht klar ist. Aber wir wissen, er weiß es. Und wir dürfen wissen, Jesaja 55, meine Wege sind höher als eure Wege. Und zwar erklärt Gott so und meine Gedanken als eure Gedanken. Und Gott sagt, so wie der Himmel hoch ist über der Erde, so sind eben meine Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken und Wege. Wie hoch ist der Himmel über uns? Das Hubble-Teleskop hat jetzt die weit entferntesten Galaxien fotografieren können, die heute noch wahrnehmbar sind. Das Licht von diesen Galaxien ist 13 Milliarden Lichtjahre entfernt. Also das Licht bräuchte von dort über dem Himmel, in allen Himmelsrichtungen ist es so, diese Distanz. Aber der Himmel über uns, 13 Milliarden Lichtjahre, ist noch mal nicht das Ende. Ja, weil wenn man noch weiter käme, dann würde man noch mehr sehen. So war es ja immer. Ich weiß noch, in meiner Jugend hat man gesprochen von 5 Milliarden Lichtjahren als Grenze des Weltalls. Und jetzt spricht man von 13 Milliarden. Ja, und das Licht ist so schwach, es entspricht der Stärke einer Zigarette, glühenden Zigarette auf dem Mond. Das wird noch so eingefangen und fotografiert. Über das Hubble-Teleskop. Es ist unglaublich. Aber sehen wir das von der Erhabenheit der Wege Gottes über uns. Und der Glaube gibt Gott diese Ehre. Gott steht über allem und er weiß alles, auch wenn ich es nicht verstehe. Und so sollen wir von Habakuk lernen, warten, bis er Bescheid gibt. Und nun, 2.1c ist etwas eigenartig formuliert. Nachdem es heißt, um zu sehen, was er mit mir reden wird und welchen Bescheid ich geben soll als Antwort auf meine Klage. Wie ist das gemeint? Nun, er wartet ja, er hat ja Gott seine Klage vorgestellt. Ich weiß, du bist gerecht, aber ich verstehe nicht, warum das gerecht ist. Und jetzt soll er darauf eine Antwort bekommen. Auf die wartet er. Aber für ihn, er sieht schon weiter, welchen Bescheid ich geben soll als Antwort auf meine Klage. Er will diese Antwort dann auch anderen weitergeben. Er will dem übrigen Volk Gottes, denen, die hören, will er Bescheid geben, was Gott ihm als Antwort auf seinen Einwand geantwortet hatte. Also wir sehen, er hat zwar eine ganz persönliche Beziehung zum Herrn, aber er will davon dann auch anderen berichten und erzählen. Und in Vers 2 kommt die Antwort des Herrn. Da antwortete mir der Herr, Jahwe, der Ewigseiende und Unwandelbare, und sprach, schreibe die Vision auf. Ich hätte gerne ein Wort gehabt, das männlich wäre für Vision. Es gibt ja auch das Wort, das deutsche Wort Gesicht. Aber das versteht man heute nicht mehr so gut. Ja, meint man das Gesicht des Kopfes. Also das Gesicht ist das, was ein Prophet sieht. Ja. Und darum habe ich Vision genommen, aber es ist weiblich. Im Hebräischen ist Chazon, von Chaza sehen, ist Maskulinum. Und wir werden gleich noch sehen, das hat seine Bedeutung im Zusammenhang mit dem Neuen Testament. Aber da komme ich später darauf zurück. Also schreibe die Vision auf. Habakuk bekam eine sichtbare Botschaft von Gott. Und die soll er nicht nur einfach so auf Papyrus schreiben, sondern er soll sie eingraben in Tafeln. Und wichtig ist, dass es eben gut und deutlich geschrieben ist, damit der darin Lesende laufe. Also damit der Leser das schnell, geläufig lesen kann. Nicht da so mühsam entziffern muss. Und es wird ihm erklärt, diese Vision hat Bezug bis auf die Endzeit. Also Habakuk bekommt nun einen Ausblick von seiner Zeit, damit den Babyloniern, bis hin auf die Endzeit, bis auf die Wiederkunft Christi, die dann in Kapitel 3 so schön beschrieben wird. Ja, und diese Endzeit nennt er hier die festgesetzte Zeit. Das bedeutet also, dass Gott die Endzeit nicht als eine Möglichkeit hingestellt hat. Nicht wahr? Bei Jona zum Beispiel. Jona ging und predigte gegen Ninive und sagte, in 40 Tagen ist diese Stadt zerstört. Aber die Meinung war, wenn Ninive nicht Buße tut, kommt es zur Zerstörung. Das war also keine bedingungslose Prophetie. Aber wie ist das mit der Endzeit? Wäre das möglich, dass es zum Beispiel eine Erweckung gibt in Europa und dann kommt alles nicht, was da in der Offenbarung steht? Nein. Im Zusammenhang mit der Endzeit, ich habe in der Fußnote noch andere Stellen aus Daniel angegeben, Daniel 8, Vers 19, Moed Ketz, das ist die bestimmte Zeit des Endes. Dann Daniel 8, Vers 17 und 11, Vers 35, Et Ketz, Zeit des Endes. Diese Endzeit ist eine bestimmte Zeit. Die wird kommen, auf jeden Fall. Die ist nicht abhängig, vielleicht kommt noch die große Erweckung und dann kommt alles so anders. Ja? Nein, diese Vision in Habakuk, die bezieht sich auf die Endzeit, die aber feststeht, die wird so kommen, wie Gott sie beschreibt. Und diese Vision schnaubt hin zum Ende. Also die ganzen über 2600 Jahren, das wäre bis heute, ja? Und für uns ist das Wiederkommen des Herrn noch zukünftig. Über diese ganze Zeit hinweg, da schnaubt diese Vision dorthin. Wir bekommen eine Übersicht über die ganze Zeit bis zum Ende. Aber das Endziel, das man vor Augen haben muss, ist eben diese Endzeit. Ja, vielleicht kann es erscheinen, oh, schon ein bisschen lange, diese 2000 Jahre, seit Jesus Christus in den Himmel zurückgekehrt ist. Aber der Prophet hatte schon die Botschaft, wenn sie zögert, so warte auf sie. Denn sie wird kommend kommen. Fußnote 15 erklärt, das heißt ganz bestimmt gewisslich kommen, eine typische hebräische Ausdrucksweise. Sie kommt ganz sicher und wird sich nicht verspäten. Ja, jetzt machen wir unsere wohlverdiente lange Pause. Wir sind vor der Pause stehen geblieben bei Habakuk 2, Vers 3. Die Endzeit, das Endziel der Vision Habakuks, die Endzeit, die als festgesetzte, als bestimmte Zeit von Gott in seinem Ratschluss unabänderlich vorgesehen ist. Nun kommt Vers 4. Siehe aufgeblasen. Zugleich kann man übersetzen, vermessen, übermütig. Nicht aufrichtig ist seine Seele in ihm. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Dazu kommt, der Wein ist treulos. Der übermütige Mann bleibt nicht. Der seinen Schlund weit öffnet, gleich dem Scheol. Und er ist wie der Tod, ja, er wird nicht satt. Und er sammelt zu sich die Nationen, ja, er bringt zusammen alle Völker. Bis dahin. Nun kommt etwas geheimnisvoll, diese Bemerkung in Vers 4. Siehe aufgeblasen, nicht aufrichtig ist seine Seele in ihm. Das bezieht sich auf den Feind, den Gottlosen. Eben Gott zeigt, er weiß ganz genau, wie die Babylonier selber schuldbeladen sind vor ihm. Und trotzdem hat er sie benutzt als Zuchtrute für sein Volk Israel. Aber er ist sich voll bewusst, wie es um sie, um die Babylonier steht. Um diesen Hochmut, diese Aufgeblasenheit. Diesen Hochmut findet man ja schon ganz eindrücklich bei Nebukadnezar. Wenn man denkt, ich habe nur angetönt Daniel 3 mit dieser goldenen Statue, dann aber auch Daniel 4 behandelt ja diesen Hochmut Nebukadnezars, der dazu führt, dass er für 7 Jahre wahnsinnig wird und wie ein Tier leben muss. Übrigens, in der Archäologie gibt es genau eine Zeit von 7 Jahren, wo man einfach nichts weiß über Nebukadnezar in seiner Regierungszeit. Keine Spur, was da war. Also eine Lücke, wo diese 7 Jahre schön hineinpassen. Gott widersteht dem Hochmütigen. Und dann kommt Daniel 5, der Enkel von Nebukadnezar, Belsazar, der noch in seinem Hochmut eine letzte Party feiert, mit Wein, mit Alkohol und dabei so ausflippt, dass er beginnt, im Rausch nach den gestohlenen Tempelschätzen aus Jerusalem zu verlangen, die aus dem Marduk-Tempel gebracht werden sollten. Und da hat er den Gott Israels geschmäht und seine Götter, die Götter Babylons, geehrt. Nun, darauf bezieht sich das, siehe aufgeblasen, nicht aufrichtig ist seine Seele in ihm. Und auch Vers 5, dazu kommt, der Wein ist treulos, der übermütige Mann bleibt nicht. Das hat sich eindrücklich gezeigt bei Belsazar. Noch in derselben Nacht seiner letzten Party kamen die Perser unter Kores nach Babylon hinein. Die waren bereits abgesprochen mit den babylonischen Priestern. Es gab ein geheimes Abkommen. Die Stadt wurde praktisch kampflos erobert, aber Belsazar durch einen Schwertstreich in derselben Partynacht beseitigt. Der Wein ist treulos, der übermütige Mann bleibt nicht. Aber dazwischen haben wir diesen Vers, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Nun wird im Weiteren gezeigt werden, Gott wird auch die Babylonier bestrafen. So wie er dann Belsazar gestraft hat in dieser Nacht. Aber auch das ganze babylonische Reich sollte unter das Gericht Gottes kommen. Das ist so geschehen. Die Perser haben ja dann Babylon erobert. Aber die Perser, das waren auch Leute, die sich schwer gegen Gott versündigt und verschuldet haben. Und so benutzte Gott später die Griechen unter Alexander dem Großen, um die Perser zu bestrafen. Aber die Griechen haben sich auch als so unwürdig erwiesen, dass schließlich Gott sie bestrafen musste durch die Römer. Und so geht das immer weiter, ja? Gott benutzt ein Volk, um ein anderes zu bestrafen. Aber dass er dieses Volk benutzt, um Vollzieher der Strafe zu sein, bedeutet noch lange nicht, dass die bestrafte Nation eine weiße Weste hätte. Die kann sogar noch schlimmer sein als die bestrafte Nation. Aber selber werden sie eben auch in Gottes Plan einmal bestraft werden. Und so ist es wie ein Domino, ja? Und die Frage nach Gerechtigkeit wird immer weiter verschoben, ja? Ja, wann kommt dann die endgültige Antwort? Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Da muss man glauben, dass Gott einmal alles zur Vollendung führen wird. Einmal alle Fragen nach Gerechtigkeit beantworten wird. Und der Gläubige muss einfach durchs Leben gehen, in diesem Glauben. Und so kann er in seinem Leben Gerechtigkeit Gottes ausleben in einer ungerechten Welt. Die Römer wurden später bestraft durch die Barbaren, ja, die das Römische Reich kaputt gemacht haben, also wenigstens das Weströmische Reich. Später hat Gott die Muslime, die Türken gebraucht, um das Oströmische Reich zu vernichten. Und so ist das immer weitergegangen in der Geschichte bis ins 20. Jahrhundert, wo Gott dann die Alliierten benutzt hat, um das Nazireich zu bestrafen. Das bedeutet aber nicht, dass das die Alliierten, dass die eine weiße Weste gehabt hätten. Aber so hat Gott ein Volk ums andere benutzt. Und das geht bis in unsere Zeit und hilft uns eben auch zu verstehen, warum Gott Kriege zulässt. Die haben immer auch eine züchtigende Funktion. Und da fragt sich jemand, ja, aber und jetzt die Amis, sind denn die besser, wenn die da Krieg führen und Saddam Hussein absetzen und so weiter? Das heißt nicht, dass die bestrafende Nation eine weiße Weste hätte. So wird die Antwort nach Gerechtigkeit immer weiter hinausgeschoben. Erst wenn der Herr Jesus wiederkommt, in Macht und Herrlichkeit als der Richter der Welt, wird alles klar werden, dass Gott das letzte Wort hat. Aber bis dahin muss der Gläubige eben aushalten, warten, vertrauen. Und so ist dieser Vers ganz zentral. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Nun, dieser Vers wird im Neuen Testament fundamental wichtig. Und zwar im Römerbrief. Römer 1, Vers 17. Der Römerbrief behandelt die Frage, wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Das war ja schon die Frage im Buch Hiob. Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Und der Römerbrief zeigt, dass es möglich ist durch das Erlösungswerk des Herrn Jesus Christus. Er ist für unsere Sünden gestorben, hat unsere Sünden auf sich genommen und darum kann Gott jeden, der an Jesus Christus glaubt, gerecht sprechen, rechtfertigen. Also Gott kann jemanden als Gerechten erklären, weil Christus alles getan hat, um alle Schuld zu entfernen. Das ist das große Thema des Römerbriefes und das ist eine ganz fundamental neue Botschaft. Das kannte man im Judentum nicht. Im Judentum ging man immer noch davon aus, der Mensch muss sich entscheiden für das Gute oder das Böse, aber das wurde im offiziellen Judentum übrigens bis heute bestritten, dass der Mensch grundsätzlich sündig ist vor Gott. Auch die sündige Natur, geerbt von Adam, wie das im Römerbrief entfaltet wird, Römer 5, Abvers 12, wird im Judentum abgelehnt. Im offiziellen orthodoxen Judentum. Da sagt man, der Mensch hat in sich zwei Triebe, den guten Trieb und den bösen Trieb. Und so muss er sich entscheiden für diese oder jene Richtung. Und so meint man irgendwie durch das Gute, durch das Gutes tun, Gott immer näher zu kommen. Und damit wird endgültig im Neuen Testament abgerechnet, seit der Herr Jesus Christus, der Messias, gekommen ist, wird klargemacht. Nein, der Mensch konnte das Gesetz nicht halten. Er braucht den Erlöser. Und Jesus Christus hat alles getan, sodass wir durch Glauben allein gerechtfertigt werden. Und um das darzulegen im Römerbrief, wird zurückgegriffen auf Habakuk 2. Um zu zeigen, das ist schon längst im Alten Testament da. Das ist nicht eine Neuerfindung von Paulus oder sowas. Das steht ja in Habakuk 2. Ich lese jetzt Römer 1, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Der Mensch kann gerecht werden. Hier steht ja schon der Gerechte. Aber diese Gerechtigkeit hängt zusammen mit dem Glauben. Der Gerechte wird aus Glauben, nicht aus Werken, leben. Und so wird gezeigt, Gott ist gerecht. Gottes Gerechtigkeit ist das große Thema im Römerbrief. Und wie der Mensch gerecht werden kann. Und da wird also zurückgegriffen auf Habakuk 2, Vers 4 mit der Betonung, der Gerechte wird aus Glauben leben. Dieser selbe Vers wird dann auch in Galater 3, Vers 11 und Hebräer 10, Vers 38 aufgenommen. Das habe ich hier in Fußnote 18 hingeschrieben, ja, bei Habakuk 2, Vers 4. Interessant ist nun, wenn man den Habakuk-Kommentar aus Qumran zur Hand nimmt, die kommen überhaupt nicht auf den Gedanken der Gerechtigkeit durch Glauben, aufgrund von Habakuk 2, Vers 4. Da bleibt immer noch diese Meinung mit den Werken, mit dem Verdienst des Menschen. Ja? Aber dabei steht es in Habakuk 2, Vers 4. Und so sieht man, dieses kleine Büchlein aus dem Alten Testament wird ganz fundamental wichtig für die Botschaft des Evangeliums. Und Paulus will ja das Evangelium so umfassend im Römerbrief darstellen. Er sagt, ich wollte schon immer nach Rom kommen, aber weil ich verhindert war, möchte ich jetzt das Evangelium darlegen, den Gläubigen in Rom, in Form eines Briefes. Und so haben wir im Römerbrief eine systematische Darlegung, wie kann der Mensch vor Gott gerecht sein. Ohne Werke, allein durch den Glauben an Jesus Christus. Und das wird aufgebaut auf Habakuk 2, Vers 4. Aber wir wissen, was im Christentum geschehen ist. Schon bald sind die Wolken über dieses klare Licht des Römerbriefes heraufgezogen. Und ausgerechnet in Rom, von Rom aus, da wo der Römerbrief hinkam, begann man zu lehren, der Mensch muss gute Werke tun, das ganze Leben, und so kann er sich langsam, langsam Gott nähern. Er wird nicht gerecht gesprochen von Gott in einem juristischen Akt. Dieser Mensch, der sich bekehrt hat, den erkläre ich als gerecht. Das ist die Rechtfertigungslehre des Römerbriefes. Nein, ausgerechnet in Rom lehrt man, und das über die Christenheit hinweg, nein, nicht so durch Glauben, sondern durch Werke das ganze Leben hindurch. Übrigens in Römer 5, Vers 1 steht, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Gerechtfertigt worden ist auf Griechisch ein Aorist. Das heißt, eine abgeschlossene Handlung, punktuelle Handlung in der Vergangenheit. Kein Prozess. Sonst müsste es eine andere Form sein. Abgeschlossen, punktuell. Also Gott hat punktuell glaubende Menschen gerecht gesprochen. Mit der griechischen Grammatik kann man ganz fundamental die Lehre der römisch-katholischen Kirche so zu Fall bringen. Aber es ist nicht eindrücklich, dass der Römerbrief, der ging nicht nach Korinth oder nach Ephesus. Der wurde damals nach Rom geschickt. Und gerade von da aus wurde alles verdunkelt. Über Jahrhunderte hinweg. Die Menschen wurden in der Unwissenheit gelassen in Bezug auf das Heil und auf die Sicherheit des Heils. Und dann in einer Turmstube war das. Ein Augustinermönch fragt sich, wie kann ich einen gnädigen Gott haben? Er hat sich viel selber geschunden und geplagt, weil er dem gerechten Gott entsprechen wollte und er sah, mein Leben entspricht nicht einem gerechten Gott. Gottes Zorn ist über mir. Wie kann ich einen gnädigen Gott haben? Und plötzlich erlebte dieser Mönch das sogenannte Turmerlebnis. Und zwar beim Lesen von Römer 1, Vers 17. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Nicht durch das, was ich leiste. Der Gerechte, der Mensch kann gerecht sein vor Gott, aber aus Glauben. Und er schlug ein wie ein Blitz. Und so begann dieser Mönch Martin über die Gnade Gottes zu sprechen. Vorlesungen gehalten als katholischer Professor für Theologie, Vorlesungen gehalten über den Galaterbrief, über die Psalmen. Und dann wollte er, als er immer mehr Missstände sah, wollte er darüber öffentlich mit den Studenten sprechen und hat 95 Thesen angeschlagen an einer öffentlichen Türe. Und es kam alles ganz anders, als er gedacht hatte. Er wollte eine Diskussion anregen über, zum Beispiel, ist das Messopfer biblisch oder nicht. Und diese Thesen wurden kopiert, war schon damals ein Problem, ja, mit dem Kopieren, in ganz Europa verbreitet und so entstand die Reformation und dieser Mönch Martin Luther wurde mit dem Bann aus Rom belegt, ausgeschlossen, exkommuniziert. Und noch vor dem am Reichstag, als der Adel von Europa versammelt war, sagte er, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Wenn ich irre, dann beweist es mir aufgrund der Heiligen Schrift, aber nicht aufgrund der Entscheidungen der Konzile und so weiter, nur aufgrund der Heiligen Schrift. Ich bin bereit, mich korrigieren zu lassen, wenn ihr das mit der Bibel könnt. Und er hielt fest an diesem Vers, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und das hat Europa vollkommen verändert. Dadurch haben Tausende von Nonnen und Mönchen, die sind aus den Klöstern ausgetreten, weil sie die Gnade Gottes neu entdeckt hatten. Das, was dieser Augustiner Mönch, natürlich schon beeinflusst von der Gnadenlehre Augustins, die er eben aus der Bibel hatte, gefunden hatte. Und so entstand eine der größten Erweckungsbewegungen in den vergangenen 2000 Jahren. Die Reformation, wo die Bibel neu entdeckt wurde und gleich in die Volkssprachen übersetzt wurden. Die Leute sollen die Bibel lesen, da steht's. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Dieser kleine Satz aus Habakuk hat uns diese evangelische Freiheit gebracht. Dass wir in Europa nun frei diese Gnade Gottes verkündigen dürfen und unseren Glauben frei ausleben dürfen. Das ist alles dadurch gekommen. Habakuk 2, Vers 4. Darum können wir so frei uns versammeln. In früheren Zeiten wären wir alle eingesperrt worden, wenn wir so einen Bibelstudientag gemacht hätten, so unabhängig, ja? Und dann erst noch einer, der gar kein Priester ist. Das wäre das Allerschlimmste. Und wir kämen ins Gefängnis, wir würden getötet werden. Aber Habakuk 2, Vers 4 hat diesen Durchbruch gebracht und davon zehren wir bis zum heutigen Tag. Und wir werden so daran gewöhnt an diese Freiheit, aber das geht alles zurück auf diese Explosion, die Habakuk 2, Vers 4 ausgelöst hat. Und aus dieser Erweckungsbewegung entstand dann auch später die Missionsbewegung ab dem 19. Jahrhundert, dass das Evangelium in alle Kontinente gebracht wurde, auch nach Afrika, nach Schwarzafrika, auch zu den Indianern, nach Süd-, Mittel- und Nordamerika, auch nach Asien, in die hinduistische, in die buddhistische Welt, in die taoistische Welt hinein. Habakuk 2, Vers 4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also es ist schon eindrücklich, es ist ein kleines Buch, viele Bibelleser irgendwie übergehen, wegen seiner Kleinheit, der scheinbaren Nebensächlichkeit, aber daher kommt das. Nun, unter Seite 1, unter charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten, ja, da sind wir schon auf Seite 2, da haben wir diesen Satz vor uns, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wie gesagt, er wird zitiert dreimal im Neuen Testament, in Römer 1, Vers 17, in Galater 3, Vers 11 und in Hebräer 10, Vers 38. Und jedes Mal liegt die Betonung aber ein bisschen anders. Ja, in Römer 1 geht es ja um die Gerechtigkeit Gottes. Wie kann der sündige Mensch vor Gott gerecht sein? Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und im Galaterbrief geht es darum, die Galater wollten durch Gesetzeswerke von Gott angenommen werden. Und Paulus sagt, nein, es geht nicht durch Werke, sondern nur durch Glauben. Und zitiert Habakuk 2, Vers 4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und in Hebräer 10, 38 kommt dieser Vers noch einmal vor. Da wird gewarnt, wer sich frustriert von Gott zurückzieht, an dem wird Gott kein Gefallen haben. Aber der Gerechte wird aus Glauben leben. Und dann wird in Hebräer 11 das Leben der Glaubenshelden und Heldinnen im Alten Testament so schön vorgeführt. Da liegt also die Betonung auf dem Leben mit Gott. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich weiß noch, vor vielen Jahren, als ich das so gesehen habe, dann habe ich mich gefragt, ja, wie ist das eigentlich im Hebräischen? Und also die Akzente liegen auf den drei Begriffen, der Gerechte, aber wird aus Glauben leben. Ha, es sind auf Hebräisch drei Wörter. Sieht man das? Oben auf Seite 2. Das erste Wort heißt Vetzadik. Das heißt der Gerechte aber. Das W, das aber ist einfach vorne angehängt. Das ist aber ein Wort auf Hebräisch. Vetzadik, der Gerechte aber. Das zweite Wort, Beemunato. Dieses eine Wort heißt durch seinen Glauben. Und dann das dritte Wort, Yichye, wird leben. Und so besteht der Satz wirklich aus drei Wörtern. Und im Neuen Testament wird der Satz dreimal zitiert und jedes Mal wird der Akzent auf ein anderes Wort gelegt. Im Römerbrief, Vetzadik, der Gerechte aber. Im Galaterbrief, Beemunato, durch seinen Glauben. Und im Hebräer 10, Yichye, wird leben. Das zeigt etwas von dem Reichtum des Wortes Gottes. Man kann auf jedem Wort herumdrücken und dann kommt noch mehr raus, ja? Jedem Wort hat Gott seinen Reichtum hineingelegt. Und das gilt nicht nur für Habakuk 2, Vers 4. Das gilt für die ganze Bibel. Und unser Leben reicht nie aus, um diesen Reichtum auszuschöpfen. Aber wir machen einfach vorwärts, so lange wie wir leben, oder? Und schon der heilige Sänger von Psalm 119 sagte, nur ein Ende habe ich gesehen von aller Vollkommenheit. Sehr ausgedehnt ist dein Gebot. Ja, und wenn man noch diese drei Briefe anschaut, die sich so mit Habakuk 2, Vers 4 beschäftigen, dann ist noch auffällig, alle diese Briefe beschäftigen sich mit der Gegenüberstellung von Gesetz und Gnade. Aber mit einem anderen Akzent. Im Römerbrief wird gezeigt die Notwendigkeit des Glaubens. Der Mensch geht verloren, wenn er nicht glaubt. Gottes Zorn steht über der ganzen Menschheit und der Mensch kann nur gerettet werden durch Glauben an das Erlösungswerk des Herrn Jesus. Der Jesus hat den Zorn Gottes für uns getragen. Im Galaterbrief geht es um die Ausschließlichkeit des Glaubens. Es gibt keine andere Möglichkeit, gerettet zu werden, als nur durch Glauben. Werke, das funktioniert überhaupt nicht. Die Ausschließlichkeit des Glaubens. Und im Hebräerbrief geht es darum, dass gezeigt wird, das, was Christus gebracht hat, das steht über dem, was im Gesetz steht. Das Gesetz ist zwar Gottes Wort, 100%, aber das Gesetz hat in Bildern mit den Opfern und so weiter angedeutet, dass einmal das wahre Opfer kommen wird, wenn der Messias kommt. Das waren, erklärt der Hebräerbrief, nur Schatten. Die Ankündigung, das ist noch nicht die Realität. All diese Schatten weisen hin auf die Realität, auf den Körper, das, was Jesus Christus gebracht hat durch seine Erlösung. Und so wird gezeigt, dass eben das überlegen ist über den Bildern, die Gott im Alten Testament gegeben hat. Die Bilder sind nur Bilder. Das ist noch nicht die Erfüllung. Wir müssen die Erfüllung haben. Wir müssen vom Schatten zur Wirklichkeit hin gelangen. Also, nochmals Römerbrief, die Notwendigkeit des Glaubens, Galater, die Ausschließlichkeit des Glaubens, Hebräer, die Überlegenheit des Glaubens. Und jedes Mal spielt da in diesem Brief dieses Wort aus Habakuk 2, Vers 4 eine ganz wichtige Rolle. Ja, jetzt gehen wir weiter. Im Bibeltext, wenn wir schon Hebräer 10 erwähnt haben, dann sollten wir das mal ganz kurz aufschlagen. Hebräer 10, Vers 37. Da wird erklärt, denn noch über ein gar kleines. Und der Kommende wird kommen und nicht verziehen. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Nun, dieser Satz, der Kommende wird kommen und nicht verziehen, kommt uns doch irgendwie ein bisschen bekannt vor, hoffe ich. Das ist ein Zitat aus Habakuk 2. Denn dort haben wir ja gelesen in Vers 3, denn die Vision bezieht sich noch auf die festgesetzte Zeit und schnaubt auf die Endzeit hin und täuscht nicht. Aber im Hebräischen ist das eben der Vision, ja? Männlich. Der Vision geht auf das Ende hin und dann könnte man eben männlich übersetzen, wenn er zögert, so warte auf ihn, denn kommend wird er kommen und sich nicht verspäten. Aber jetzt der Hebräerbrief übernimmt das und bezieht das direkt auf Christus. Der Kommende wird kommen und nicht verziehen. Und das ist absolut eben ein Volltreffer. Denn der Inhalt dieser Vision, werden wir sehen, ist Jesus Christus. Und darum kann man sagen, dass die Vision wird kommen, sie wird nicht verziehen, das wird in Erfüllung gehen. Aber es ist gleichbedeutend mit Jesus Christus. Er wird wirklich kommen und er wird nicht ausbleiben. Und sich auch nicht verspäten. Ja, jetzt gehen wir aber schön weiter im Bibeltext. Wir haben gesehen, Kapitel 2, Vers 5, Gott kündigt an, dass er das Gericht auch über die Babylonier, über dieses Volk, das so Nationen und Völker brutal zusammengesammelt hat, bringen. Und dann Vers 6, werden diese alle etwa nicht über ihn einen Spruch anheben? Ja, ein Spottlied. Rätsel auf ihn. Und jetzt kommt etwas, was ich überschrieben habe mit Spruch, Spottlied, Rätsel. Es folgt ein Gedicht mit 5 Strophen. Aber dieses Gedicht ist ein Spott über die Feinde Gottes. Ein Spott über all diese Nationen, die Gott zwar benutzt im Lauf der Geschichte, um andere Nationen zu strafen, aber die sich eben auch selber verschulden vor Gott und die darum auch unter das Gericht von Gott kommen müssen. Wegen ihrem Hochmut, wegen ihrem Stolz und ihrer Rebellion gegen Gott. Und so ist dieses Gedicht ein Spottlied auf diese Feinde Gottes. Aber, wir werden gleich sehen, das ist etwas Geheimnisvolles in diesem Gedicht. Und darum wird es genannt ein Rätsel. Das ist also etwas Rätselhaftes drin. Nämlich das Rätsel ist, auf wen bezieht sich das alles? Aber wir werden sehen, es bezieht sich mal ganz klar auf die Babylonier. Aber später wird es sich beziehen auf die Perser, die die Babylonier gestraft haben. Und dann auch auf die Griechen gestraft haben. Und dann wird es sich beziehen auf die Römer, die die Griechen bestraft haben. Und dann auf die Barbaren, die die Römer bestraft haben. Und auf die Türken, die auch die Römer bestraft haben. Und so weiter bis heute. Und wann ist es fertig? Dann, wenn der Herr Jesus kommen wird. Als der König über alle Könige, als der Richter der Welt. Ja, jetzt wollen wir mal dieses Gedicht zusammen anschauen. Ich lese die erste Strophe in Vers 6c. Wehe dem, der aufhäuft, was ihm nicht gehört. Bis wann? Und sich Pfandlast aufladet. Werden nicht plötzlich sich erheben, die dich beißen und aufwachen, die dich wegscheuchen. Und so wirst du ihnen zur Beute werden. Denn du hast viele Nationen beraubt. Es werden dich berauben alle übrig gebliebenen Völker. Wegen der Blutschuld an Menschen und wegen der Gewalttat an Land, Stadt und allen ihren Bewohnern. Sehen wir, hat das drucktechnisch versucht zu zeigen, jede Strophe beginnt mit Wehe, wehe dem. Und wir finden immer wieder, jede Strophe verteilt sich über 3 Bibelverse, ja. Aber dann haben wir da im 3. Vers ein Denn, ein begründendes Denn. Und ich habe das auch so gezeigt, in der 2. Strophe kommt das so, in der 3. Strophe, in der 4. Strophe. Aber in der 5. Strophe wird alles gedreht. Es beginnt nicht mit Wehe, sondern erst der 2. Vers, Bibelvers beginnt mit Wehe. Und am Schluss ist nicht denn, sondern aber. Das göttliche Aber am Ende der Geschichte. Also da sind wir dann in der Endzeit angelangt. Da wird alles gedreht. Dort kommt die Wende. Das wird also auch so sprachlich verdeutlicht. Also die erste Strophe zeigt die Babylonier, die so viel gestohlen, viel geraubt haben durch ihre Kriege. Die werden selber auch wieder durch andere Völker bestraft werden. Aber auch da sehen wir diese Frage, bis wann? Habakuk hat ja schon am Anfang des Buches gefragt, wann? Bis wann? Auch da wieder, wie lange geht das mit den Babyloniern? Nun, die Babylonier haben exakt 70 Jahre die Weltherrschaft gehabt. Das hatte schon Jeremia vorausgesagt, Jeremia 27 und 29. Die Zeit Babels wird 70 Jahre dauern und so lange werden die Völker rund um Israel den Babyloniern dienen und dann kommt ihre Zeit. Und tatsächlich, im Jahr 609 vor Christus haben die Babylonier endgültig das Assyrische Reich besiegt. Da hörten die letzten Kriege auf. Ninive war schon 3 Jahre zuvor gefallen. Dann waren sie wirklich Nummer 1 in dieser Welt. Und im Herbst 539 erobern die Perser die Stadt Babylon. Dann war es vorbei. 70 Jahre? Bis wann kann der so handeln? Gott hat immer eine ganz bestimmte Zeit. Vers 7, werden nicht plötzlich sich erheben, die dich beißen und aufwachen, die dich wegscheuchen. Das ist ein Wortspiel im Hebräischen, weil ich habe das in der Fußnote erklärt, das Verb beißen bedeutet im Hebräischen zugleich Wucherzins einfordern. Ich weiß, wie gesagt, von Babylon, wie sie aufhäufen und sich Pfandlast aufladen. Aber der Tag wird kommen, wo andere ihnen Wucherzins auflegen. Sie beißen. Wucherzins ist etwas sehr Böses, ja? Das beißt. Ist nicht das gleiche wie der normale Zins, oder? Die Banken haben ein Recht, Zinsen einzufordern, weil das etwas ausgleichen soll, was die Entwertung des Geldes bewirkt, ja? Darum ist das eine gerechte Sache. Aber Wucher, das ist da, wo man den Armen Geld gibt, und sie können nicht aus ihrer Armut herauskommen, sondern sie verschulden sich noch mehr durch übermäßigen Zins. Das beißt. Wer dich plötzlich sich erheben, die dich beißen und aufwachen, die dich wegscheuchen. Und so wirst du ihnen zur Beute werden. Und die Begründung ist, denn du hast viele Nationen beraubt. Es werden dich berauben alle übrig gebliebenen Völker wegen der Blutschuld an Menschen und wegen der Gewalttat an Land, Stadt und allen ihren Bewohnern. Diese Formulierung kommt dann wörtlich nochmals in 2 Vers 17 am Schluss. Aber das ist schon vorgegriffen. Jetzt gehen wir zur Strophe 2. Wehe dem, der ungerecht bösen Gewinn macht für sein Haus, um sein Nest auf die Höhe zu setzen, um sich zu retten aus der Hand des Bösen. Du hast Schande beratschlagt für dein Haus, zu vernichten viele Völker, und so sündigst du mit deiner Seele. Denn der Stein schreit aus der Mauer und der Verbindungssparren antwortet ihm aus dem Holzwerk. Also hier wird gezeigt, wie die Babylonier Nebukadnezar für seine Dynastie, das ist sein Haus, hat er eben schlimme Dinge getan, beratschlagt und er hat Völkermord begangen. Zu vernichten viele Völker. Das sieht Gott. All die Völkermorde sieht er. Und er bezeichnet das als Sündigen mit einer Seele. Und dann wird erklärt, wie eben selbst die Steine in der Mauer und die Holzwerke sind Zeugen von all dieser Ungerechtigkeit. Die treten gewissermaßen als Zeugen auf gegen das, was die Babylonier sich ungerecht angeeignet haben. Alles sehr poetisch, nicht wahr? Aber all dieses Materielle ist ein Zeugnis gegen sie. Dritte Strophe. Wehe dem, der Städte baut mit Blutschuld und Städte gründet mit Ungerechtigkeit. Merken wir, wie das aktuell ist, bis in die modernste Geschichte hinein. Man denkt, was zum Beispiel die Sowjetunion über ihre Jahrzehnte von Gewaltherrschaft, was die angerichtet und was die für Städte mit Blutschuld aufgebaut haben. Wehe dem, der Städte baut mit Blutschuld und Städte gründet mit Ungerechtigkeit. Siehe, kommt es nicht von dem Herrn der Heerscharen, dass Völker sich abmühen fürs Feuer und Völkerschaften sich für Leeres ermüden. Da wird deutlich gemacht, da wird zwar viel gehandelt, aber schlussendlich ist es dann doch für nichts. Man denkt zum Beispiel die Sowjetunion, was die sich alles angehäuft haben und am Schluss bricht alles krachend und tosend zusammen. Aber das kommt von dem Herrn der Heerscharen. Und dieser Name ist auch wieder wichtig, Jahwe der Heerscharen. Heerscharen ist das Wort für kriegerische Truppen. Das Wort Heerscharen wird in der Bibel gebraucht für die Sternenheere des Weltalls. Also der Herr der Heerscharen, das ist der Herr, der das ganze Weltall mit allen Sternen, mit allen Galaxien, Galaxienhaufen und Supergalaxienhaufen in seiner Hand hat. Aber das Wort Heerscharen wird auch gebraucht in der Bibel für die Engel. Die Engelwelt, die auch hierarchisch strukturiert ist, wie das Weltall. Gott ist der Herr über alle Engelmächte. Und weiter wird das Wort Heerscharen auch benutzt für das Heer Israels in der Bibel und auch für die Heere aller Völker der Welt. Gott ist also der Gott, der alle Armeen dieser Welt und auch die Armee Israels in Sonderheit in seiner Hand hat. Siehe, kommt es nicht von dem Herrn der Heerscharen, dass Völker sich abmühen fürs Feuer und Völkerschaften sich für Leeres ermüden. Und dann kommt die Begründung, denn die Erde wird erfüllt werden davon, dass man erkennt die Herrlichkeit des Herrn, wie das Wasser das Meeresbecken zudeckt. Da wird hingewiesen, einmal kommt die Zeit, das tausendjährige Reich, da wird Gott anerkannt werden auf dieser Erde als König und überall auf dieser Erde wird man den Gott der Bibel, den Herrn der Heerscharen, kennen. Das ist heute noch nicht so. Aber Jeremia 31 sagt, das wird kommen im tausendjährigen Reich und dann wird niemand mehr sagen zu seinem Mitbürger, erkenne den Herrn, denn sie werden alle von ihm gelehrt sein. Das ist eine Aussicht, die der Mensch heute sich unmöglich vorstellen könnte. Überall wird man den Herrn kennen. In Indien, in China, in Europa, überall. Alle Götzen werden verschwinden, steht in Jeremia 10 in dieser Zeit. Alle Götzen werden verschwinden unter dem Himmel hinweg. So wird die Erde einmal erfüllt werden von der Herrlichkeit des Herrn. Das ist eigentlich eine Anspielung auf ein früheres Prophetenwort aus Jesaja. Jesaja schrieb ja 100 Jahre vor Habakuk. Schlagen wir auf, Jesaja 11. Da wird über die Herrschaft des Messias Jesus im tausendjährigen Reich gesprochen, wo der Wolf beim Lamm lagern wird, der Leopard beim Böcklein, das Kalb zusammen mit dem Löwen und so weiter. Und dann heißt es in Vers 9, Jesaja 11, Vers 9, man wird nicht übel tun noch verderbt handeln auf einem ganzen heiligen Gebirge, denn die Erde wird voll sein der Erkenntnis des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Ein drastisches Bild, ja? Die Wassermassen der Ozeane, die Meeresbecken eben vollständig zudecken. Die vierte Strophe. Wehe dem, der seinem Nächsten zu trinken gibt, indem du deinen brennenden Zorn beimischest und ihn sogar betrunken machst, um seine Blöße anzuschauen. Also wird auf schlimme Perversion wird hier hingewiesen im Zusammenhang mit Alkohol und böser Lust. Du hast dich mit Schande gesättigt anstatt mit Ehre. Trinke auch du und entblöße dein Unbeschnittensein. Es wird sich zu dir wenden der Becher aus der Rechten des Herrn und erbrechen von Schande über deine Herrlichkeit. Ja, mal bis dahin. Also das Gericht wird auch über Babylon und über alle späteren Nationen kommen. Und hier wird nun angespielt auf den Becher des Herrn. Da gibt es viele Bibelstellen, die über diesen Zornbecher Gottes sprechen. In Jeremia, Hesekiel zum Beispiel finden wir dieses Bild. Gott gibt einer Nation den bitteren Weinkelch. Die müssen trinken und das bedeutet, das Gericht Gottes kommt vollständig in sie hinein. Und wir finden dieses Bild später wieder in Johannes 18, wo der Herr Jesus gefangen genommen wird und er erklärt den Jüngern, soll ich nicht den Kelch aus der Hand meines Vaters nehmen? Er war bereit, den Zorn Gottes vollkommen auf sich zu nehmen als das Opfer auf Golgatha. Aber eben die Menschen, die das Opfer des Herrn Jesus nicht annehmen, die müssen einmal selber den Zornbecher Gottes trinken. Und darum heißt es hier, es wird sich zu dir wenden, der Becher aus der Rechten des Herrn. Und dann wird hier angespielt auf übermäßigen Alkoholgenuss, der ja bis zum Erbrechen führt. Und Erbrechen von Schande über deine Herrlichkeit. In vielen Bibelübersetzungen steht da nur einfach Schande über deine Herrlichkeit. In der Fußnote 24 habe ich erklärt, diese Übersetzung. Schande ist hier Kikalon, anstatt, was man eigentlich erwarten würde, Kilkalon. Kilkalon ist Schande. Aber Kikalon klingt auf Hebräisch wie zwei Wörter, Kikalon. Und das heißt Erbrechen der Schande. Das ist wieder ein poetisches Wortspiel, ja. Durch dieses kleine Abändern, nicht Kilkalon, sondern Kikalon. Und das habe ich dann versucht auszudrücken im Deutschen mit und Erbrechen von Schande über deine Herrlichkeit. Denn die Gewalttat an dem Libanon wird dich bedecken und die Verwüstung unter den Tieren, die sie in Schrecken versetzt hat, wegen der Blutschuld an Menschen und wegen der Gewalttat an Land, Stadt und allen ihren Bewohnern. Ja, ich habe gesagt, die Babylonier sind ja gegen Israel gekommen von Norden her, vom Libanon her. Der Libanon bildete die Nordgrenze des Landes Israel und da wird angespielt eben auf ökologische Zerstörung. Also Abholzen im Libanon, das dann auch wieder die Tiere dort im Libanon in Schrecken versetzt haben. Das ist nicht erst in moderner Zeit gekommen, dass man Kriege macht, wo die Umwelt bewusst zerstört wird. Sondern das war auch schon früher und das wird hier so erwähnt. Fünfte Strophe. Jetzt wird alles gedreht. Was nützt eine Götzenskulptur, dass ein Bildner sie gestaltet hat? Und ein gegossenes Bild, ein Lehrer der Lüge. Dass der Bildner seines Gebildes darauf vertraut, indem er stumme, nichtige Götzen anfertigt. Ja, Babylon, das war die Stadt der Götzen. Babylon war förmlich vom Götzendienst geprägt. Wenn man in der Zeit von Daniel nach Babylon gekommen wäre, dann hätte man durch das Haupttor nach Babylon eintreten müssen. Das kann man heute nachvollziehen. Man muss nur mal nach Berlin gehen. Ja, die Deutschen haben das originale Tor von Babylon haben sie ausgegraben und da haben sie es nach Deutschland gebracht. So um 1930 herum. Und wieder aufgebaut. Das Originale. Allerdings ist es das kleinere Vortor. Es gibt dann dahinter noch das größere Haupttor. Das wäre noch größer. Also da müsste man das Pergamonmuseum umbauen, ja? Noch höher bauen. Aber das gibt so einen Eindruck. Das ist künstlerisch gewaltig, wie dieses Tor, wie das gebaut ist. Aber darauf ist die Ishtar, die Göttin Ishtar und der Stier des Marduk. Der Marduk-Stier. Abgebildet. Es ist eine Stadt der Götzen. Nur wenn man schon das Tor sieht, kommen diese scheußlichen Götzen einem entgegen. Die Ishtar ist dort ein Drache und eben Marduk ein Stier. Der wurde als Stier verehrt. Was nützt eine Götzenskulptur, dass ein Bildner sie gestaltet hat? Ein gegossenes Bild. Das ist nur ein Lehr der Lüge. Ein Lügenlehr ist ein Götzenbild. Dass der Bildner seines Gebildes darauf vertraut. Die Menschen vertrauen im Götzendienst auf solche Skulpturen. Das ist unglaublich. Bis zum Marienkult. Ich habe das ganz schlimm erlebt im Libanon. Habe ich dort eine Verehrungsstätte der Maria besucht, ein riesen Marienbild. Und da habe ich Leute gesehen, die waren, ich bin an denen vorbeigelaufen, am Weinen, haben ihre Tränen über dieses Götzenbild von Maria fließen lassen. Also etwas Unglaubliches, das habe ich so in Europa nie so krass erlebt wie eben im Nahen Osten. Aber bis in unsere heutige Zeit, Vertrauen auf das Bild, indem er stumme, nichtige Götzen anfertigt. Aber der Götzendiener würde natürlich sagen, halt, 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 das ist nicht einfach so tot. Und das führt uns jetzt zum nächsten Vers. Wehe dem, der zum Holz spricht, erwache. Wach auf zum lautlosen Stein. Ja, im Hinduismus sagt man, wenn ein Götzenbild gemacht ist, dann ist das an sich mal noch nichts. Dann muss der hinduistische Priester in einem Ritual das Leben in das Götzenbild hineinbringen. Und dann sagen sie, jetzt lebt das Götzenbild. Im alten Ägypten hat man das genannt, das Ritual der Mundöffnung. Und das wurde jeden Tag wiederholt und da wurden quasi die Götzenbilder durch ein okkultes Ritual belebt. Wie sie glaubten, ja? Die Bibel sagt, das stimmt ja nicht. Wehe dem, der sagt, erwache, wach auf zum lautlosen Stein. Und dann fragt der Prophet ironisch, er lehrt, dieser tote Götze, Siehe, er ist überzogen mit Gold und Silber und kein Geist ist in seinem Innern. Das stimmt gar nicht, das ist nur Materie. Jetzt kommt das Göttliche, aber der Herr ist im Tempel seiner Heiligkeit. Schweige vor ihm, ganze Erde. Gott ist im Himmel, in seinem Tempel. Und das Wort Heichal bedeutet gleichzeitig Palast. Gott ist der König im Himmel, auch durch all diese Zeiten hindurch, wo man meinte, Gott greift nicht direkt ein. Völker bestrafen einander. Nein, Gott ist da, in seinem heiligen Palast, in seinem heiligen Tempel. Und die ganze Erde hat nur zu schweigen. Wie in Hiob 9, da wird gesagt, auf 1000 wirst du Gott nicht eines antworten können. Wenn mal der Richter uns fragt, wir können nichts antworten. Und jetzt kommt, auf diesem Höhepunkt des Gedichts, kommt ein Psalmgedicht. Kapitel 3, Vers 1. Ein Gebet von Habakuk, dem Propheten, nach der Weise von Shigionot. Shigionot bedeutet, dass es ein bewegter, unruhiger, aufgeregter Rhythmus ist. Also das heißt nicht, das ist Rockmusik, ja? Das wäre nämlich dieser eiserne, immer gleichbleibende Grundschlag. Aber das hat man im alten Israel nicht praktiziert. Dort war der Rhythmus bestimmt von dem variablen Grundrhythmus des Satzbaus beim Singen. Aber ein unruhiges Lied, ein aufgeregtes Lied. Herr, ich habe deine Botschaft gehört. Es geht um die Botschaft, dass Gott als Richter kommen wird. Ich fürchte mich, Herr. Dein Werk inmitten der Jahre belebe es. Inmitten der Jahre tue es kund. Also Habakuk ist entsetzt über die Botschaft, dass Gott als Richter kommen wird. Und dann bittet er, dass Gott nicht in der Endzeit, sondern inmitten der Jahre sein Werk belebt. Ich war in Hesekiel 38,8 wird die Endzeit genannt am Ende der Jahre. Und hier haben wir den Ausdruck inmitten der Jahre. Das heißt, in der Zeit vor der Endzeit soll Gott sein gnädiges Werk tun und beleben, damit Menschen umkehren, bevor es zu spät ist. Dein Werk inmitten der Jahre, belebe es. Inmitten der Jahre tue es kund. Im Zorn gedenke des Erbarmens. Und jetzt sieht er, wie der Herr Jesus wiederkommt, und zwar von Süden her. Gott kommt von Teman her. Ja, der Heilige vom Gebirge Paran her. Teman, Fußnote erklärt das, ist ein Ort in Südjordanien. Ich habe verschiedene Stellen aufgeführt im Alten Testament, wo Teman vorkommt. Und das Gebirge Paran ist das Gebirge in der Negev-Wüste, das parallel läuft zu dem Gebirge in Südjordanien. Von dort her sieht er Gott kommen. Ich erinnere an einen Bibelstudientag über Obadja. Da geht es um das Endzeitgericht über Edom. Und dort habe ich erklärt, wie das eine ganz wichtige Rolle spielen wird im Zusammenhang auch mit der Wiederkunft Christi, dass Gott ein spezielles Gericht haben wird in Südjordanien. Das ist zu unterscheiden von seinem Kommen in Harmagedon, das ist in Nordisrael. Das ist zu unterscheiden von seinem Kommen auf dem Ölberg, das ist bei Jerusalem, Sacharja 14. Das wieder ist zu unterscheiden von seinem Kommen in Ägypten, Jesaja 19,1. Der Herr kommt auf eine Wolke nach Ägypten. Der Jesus Christus wird in verschiedenen Phasen als Richter der Welt erscheinen. Und der Prophet sieht ihn, wie er kommt von Teman her, wo Südjordanien vollkommen vernichtet wird, sodass man es nicht mehr bewohnen kann. Gott kommt von Teman her. Ja, der Heilige vom Gebirge Paran her. Und dann Sela. Sela bedeutet, der Chor im Tempel schweigt und die Instrumente heben an, machen ein Zwischenspiel. Bedeckt ist der Himmel von seiner Pracht. Es geht um die Wiederkunft Christi. Und von seinem Lob ist erfüllt die Erde. Und ein Glanz wie Licht entsteht, Strahlen hat er an seinen Seiten. Dort ist die Hülle seiner Macht. Vor ihm her geht die Seuche. Und die Fieberglut geht aus seinen Füßen nach. Er steht hin und die Erde schwankt. Er schaut hin und lässt die Nationen aufspringen. Also schreckliches Erdbeben. Es zerbersten die Berge der Vorzeit. Es sinken nieder die Hügel der Urzeit. Fußnote 40, da habe ich verwiesen auf Micha 1,4, Nahum 1,5, Sacharja 14,4 und 10, wo beschrieben wird, wie in der Endzeit geologisch die Oberfläche der Erde sich verändern wird. Berge werden abgesenkt werden, neue Täler werden gebildet werden, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Es zerbersten die Berge der Vorzeit, es sinken nieder die Hügel der Urzeit. Die Wege von alter Zeit her sind sein. Das ist ein bisschen kompliziert formuliert. Also die Wege, so wie Gott früher im Alten Testament aktiv eingegriffen hat, zum Beispiel in der Sintflut, das ist jetzt wieder da. Gott greift wieder direkt ein. Unter Angst sah ich die Zelte Kuschans, sie zitterten. Kuschan ist hier ein verlängerter Name für Kusch, das ist Schwarzafrika, Sudan, Äthiopien, also auf der afrikanischen Seite des Roten Meeres. Nicht wahr? Der Herr kommt von Teman her, das ist beim Roten Meer. Die Zeltbehänge des Landes Midian. Midian ist auf der anderen Seite, auf der arabischen Küste des Roten Meeres. Ist der Herr gegen Ströme erzürnt? Ist etwa dein Zorn gegen die Ströme? Etwa gegen das Meer gerichtet dein Grimm? Dass du reitest auf deinen Pferden mitsamt deinen Wagen der Rettung. In Offenbarung 19, Vers 11 wird gezeigt, wie der Herr Jesus auf einem weißen Pferd kommen wird. Das ist ein Engel, ein Cherub. Nach Psalm 19 wird auf einem Cherub kommen, in Gestalt eines Pferdes. Und die Gläubigen, die Heere im Himmel, werden ihm folgen, auch auf weißen Pferden. Die Gläubigen der Gemeinde werden mit ihm kommen. Auch die Gläubigen aus dem Alten Testament. Und auf den Wagen, da sind die Engel. Kann man nachlesen im Psalm 68, Vers 17, wo von diesen unzähligen Wagen der Engel gesprochen wird. Blank entblößt ist dein Bogen. Schwüre, Ruten des Wortes. Sela. Es kommt wie ein Zwischenspiel. Man kann nachdenken im Tempel, was da gesungen wurde. Die Saitenspiele füllen diese Pause aus. Und dann kommt, mit Strömen spaltest du die Erde. Also durch die neu entstandenen Täler kommen neue Ströme hindurch. Es sehen dich, es beben die Berge. Ein Regensturm fährt dahin. Die Meerestiefe erhebt ihre Stimme. In die Höhe erhebt sie ihre Hände. Also die Hände sind da die Wogen, die Wellen des Meeres, der Ozeane, die toben werden. Schreckliche Tsunamis. Sonne und Mond treten in die Wohnung. Das heißt, sie verdunkeln sich. Beim Licht deiner Pfeile, die dahin fliegen, beim Blitzglanz deines Speeres. Also werden Blitze ausgehen von dem Herrn, wenn er kommt mit seinem Heer. Und diese Blitze werden heller sein als das Sonnenlicht. Darum tritt Sonne und Mond zurück. Mit Zürnen durchschreitest du die Erde. Im Zorn stampfst du die Nationen nieder. Du bist ausgezogen zur Rettung deines Volkes. Da geht es um den gläubigen Überrest aus Israel, der nach der Entrückung umkehren wird. Zur Rettung deines Gesalbten. Du zerschmettertest den Kopf von dem Haus des Gesetzlosen, indem du den Grund entblößest bis zum Hals. Selah. Du hast durchbohrt mit seinen Stäben den Kopf seiner Fürsten, die heranstürmten, um mich zu zerstreuen. Jetzt spricht hier der Prophet für Jerusalem, das in der Drangsalszeit von dem König des Nordens schrecklich in Bedrängnis kommen wird. Man lese Micha 4 am Schluss und Micha 5. Diese Truppe, die sich heranstürmt. Aber der Herr Jesus wird dann den Überrest aus Jerusalem befreien. Und darum heißt es weiter, ihr Jubelgeschrei war, also von den Feinden, ihr Jubelgeschrei war gleichsam zu fressen den Sanftmütigen im Versteck. So kommen die Feinde aus dem Norden, Syrien und alle seine Verbündeten, der König des Nordens aus Daniel 11, 40 und folgende. Der Sanftmütige ist im Alten Testament der treue, demütige Gläubige, der auf Gott vertraut. Und in Matthäus 5, 5 in der Bergpredigt sagt der Herr Jesus, glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Nicht die islamischen Heere, die kommen werden, sondern die Sanftmütigen werden das Land ererben. Du betratest das Meer mit deinen Pferden auf den Schwall großer Wasser. Ich hörte es und so zitterte mein Leib. Bei dem Laut beben meine Lippen. Also Habakuk beschreibt, wie er erschüttert war während der Vision. Es drang Knochenfraß in meine Knochen. Richtig weiche Knie bekam er. Wie wenn die Knochen ihn nicht mehr tragen können. Wo ich stand, da zitterte ich. Der ich ruhen werde am Tag der Drangsal. Wenn hinaufzieht gegen das Volk, der auf es eindringen wird. Habakuk weiß, er persönlich, wenn Drangsalzeit ist, dann wird er ruhen. Denn die alttestamentlich Gläubigen werden auch mit dem Herrn kommen. Die werden keine Angst mehr haben. Wenn er kommt mit allen Heiligen, Sacharja 14. Denn der Feigenbaum wird nicht blühen und kein Ertrag wird an den Weinstöcken sein. Es trügt das Erzeugnis des Olivenbaums und die Getreidefelder erzeugen keine Speise. Abgeschnitten ist aus der Hürde das Kleinvieh und keine Rinder sind in den Ställen. Das geht ganz eindrücklich parallel mit Joel 1 und 2, wo beschrieben wird, wie in der Drangsalszeit Israel völlig vertrocknen wird durch eine dreieinhalbjährige Trockenzeit, die auch in Offenbarung 11 erwähnt wird. Alles wird kaputt gehen. Und dann sagt der Prophet schließlich, der Prophet, der so unruhige Fragen hatte am Anfang. Ich aber, in dem Herrn will ich frohlocken. Ich will jubeln in dem Gott meiner Rettung. Der Herr, der Gebieter ist meine Kraft. Er macht meine Füße wie die Hirschkühe. Und auf den Höhen lässt er mich einherschreiten. Herr Jesus wird mit allen Erlösten kommen, auf den Ölberg und so weiter. Und die Gläubigen im Alten Testament und im Neuen Testament, die werden ihn begleiten. Und dann kommt noch die Erklärung für den Dirigenten mit meinem Saitenspiel. Also es war bestimmt für den Dirigenten des professionellen Chors im Tempel. Habakuk selber war ein Musiker und er sagt, das soll man mit meinem Saitenspiel aufführen. Dieser Ausblick auf das Ende. Dann werden alle Fragen beantwortet werden und der Gläubige wird sehen, ja, Gott wird das letzte Wort haben. So wie Händel das vertont hat in dem Messias. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und der Vers sagt weiter, und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Er wird das letzte Wort sprechen und dann wird niemand mehr den Herrn und sein Reich ablösen. Er wird das letzte Wort sprechen und die Gläubigen können völlig zur Ruhe kommen. Aber so weit sind wir noch nicht. Die Fragen sind noch offen, wenn man in die Welt hinausschaut. Aber das Buch Habakuk hilft uns, um als Gläubige durch Glauben zu leben. Nicht so halbtot herumzuliegen, deprimiert und frustriert und abgelöscht und so weiter, sondern mit dem Herrn leben in dieser Zeit. Wir wissen, er kommt und er wird das letzte Wort haben. Aber jetzt können wir die Menschen noch zur Umkehr rufen. Denn er hat nicht verzogen, er verzieht nicht, aber er gibt jetzt noch Gnade, damit Menschen noch zur Bekehrung kommen würden. Ja, jetzt wollen wir endgültig schließen. Ich will noch beten zum Schluss. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein wunderbares Wort, in dem wir dich immer wieder neu entdecken dürfen. In deiner Größe, in deiner Herrlichkeit, in deiner Macht. Danke, dass wir, so viele wir dein Eigentum sind, durch den Glauben allein in dir Zuflucht finden durften. Danke dafür, dass du die Last unserer persönlichen Schuld vollkommen abgenommen hast. Du uns Frieden gegeben hast und du gibst uns auch durch dein Wort Ruhe in all unseren aufgeregten Fragen. Und wir dürfen wissen, du weißt die Antwort und du wirst auch ganz am Schluss alles klären, sichtbar für die ganze Welt. So möchten wir dir Ehre und Herrlichkeit geben, möchten dir auch danken, dass du uns durch diesen Tag geleitet hast. Wir danken dir für alle Gemeinschaft, alle Gespräche, für allen Segen, den du uns gegeben hast. Und so möchten wir uns dir weiter anbefehlen auf unserem Weg, bis du kommst und hilf uns wirklich diese Zeit nicht mehr für uns selber zu leben, sondern für dich, der du alles für uns gegeben hast und für uns am Kreuz von Golgatha gestorben bist. Amen.